Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 209, heute mit Felix.
Hallo.
Hallo.
Und Felix.
Hallo.
Sind beide nochmal Hallo. Super. Und mit meiner, ich bin Ingo. Okay, ihr habt schon gesehen, zwei Felixe, ein Ingo und ihr seid wieder bei Binärgewitter gelandet. Super Sache. Letzte Woche habt ihr ja kurz, der eine Felix und der Markus und so mal eine Sendung gemacht. Und jetzt sind wir quasi so wieder aus unserer Sommerpause zurück. Ist viel passiert in der Zeit, aber das ist halt so. Manchmal, manche forken, andere ziehen um, so komische Sachen passieren.
Das ist korrekt.
Ja, genau. Frostcon haben wir rumgebracht, habt ihr eine schöne Sendung gemacht, hat mir gefallen. Auch wenn ich
Was war das Allercoolste auf der Frostcon?
Das Allercoolste auf der Frostcon?
Ja, ich brauche einen Digest.
Ein Digest, Was war das Allercoolste? Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, was ich
immer... Mal weiter an uns.
Genau, ich gebe die Frage mal weiter an uns, unser Außenreporter. Markus? Ja, Markus, bist du in der Leitung? Markus, hallo? Leider nicht. Müssen wir leider auf später verschieben. Nee, ich finde...
Die Verbindung kam nicht zustande.
Voll schade. Können wir leider keine abschließende Antwort dazu geben. Das Coolste an so Konferenzen finde ich halt immer so, dass Leute treffen und...
Oh, so schön.
Das halt, das... Gerade so an kleinen Konferenzen, wo du halt auch echt so ein bisschen mehr Zeit hast, als irgendwie so an großen, wo du irgendwie so die ganze Zeit rumrennst und das Gefühl hast, du hast nur die Hälfte der Leute gesehen, die du sehen willst. Und es hat super Vorträge gehabt. Habe ich später irgendwo vielleicht, wo ist er hingerutscht? Ich glaube, ich habe einen gepickt oder so.
Okay, cool.
Genau. Schön.
Wie viele Leute waren auf der Froschcon?
Tja.
Weiß nicht, sind es nicht mal so 8000 oder sowas?
8000, aber Dreh? Das ist ja schon die Hälfte vom Kongress,
nee,
oder?
Nee, das kann nicht sein. Nee,
vielleicht 1000?
3000, 3000.
Irgend sowas. Aber wer weiß das schon so genau? Ha, siehst du, ich hab's gefunden, im Blast ist es das Spectre of Hardware Bugs. Das ist so eine Keynote auf der Frostcon gewesen. Und da geht's halt, wie es der Titel schon erraten lässt, um Spectre und Meltdown. Der Typ, der den Vortrag gehalten hat, ist John Masters. So ein, ich glaube, er arbeitet für Red Hat. Der hat dann nochmal so wirklich so ziemlich gut halt aufgeschlüsselt, wie so eine CPU heute überhaupt funktioniert. Und wie diese Reordering-Buffer funktionieren und so. Und dann ist er halt kurz drauf eingegangen und wo jetzt die halt kaputt gegangen sind.
Okay,
cool. Und der trägt das sehr gut vor und ist ein sehr guter Vortrag. Kann ich empfehlen. Und auch sonst ganz viele der Vorträge sind irgendwie aufgezeichnet worden und findet man auf media.ccc.de. Genau. Was ganz cool ist.
Okay, 2016 war die Frostcon bei 1800 Teilnehmern. Das war jetzt die einzige Zeit, die ich spontan gefunden habe.
Nur alte Zahlen gefunden. Ja, also keine Ahnung, so 2000 Leute werden es gewesen sein.
Okay.
Pi mal Daumen. Würde ich jetzt mal einfach sagen.
Schnuggelig.
Sagen wir es jetzt mal so. Ja, schnuggelige, schöne kleine Konferenz, aber damit trotzdem immer noch, ich glaube, nach den CLT, also den Chemnitzer Linux-Tagen, so die größte Veranstaltung im deutschsprachigen Bereich.
Ja. Wie groß ist die GPN? Wie viele Leute sind das? Nicht auch wenig, oder?
Tja, weiß ich nicht. War da leider noch nicht.
Du fragst Dinge.
Ach, sorry, ich hab wieder so viele Fragen. Über 1500 Teilnehmer. Also auch so die Größe. Okay, dann haben wir dieses Mysterium auch geklärt.
Ja, und demnächst sehen wir uns wahrscheinlich auf so einem ganz großen Ding, oder?
Das wird klappen, ja.
Ja, ist wieder angekündigt. Genau, haben wir auch irgendwo in den News, glaube ich, drinstehen, dass der 35C3 wieder in Leipzig stattfinden wird. Also das wird so die nächste größere Veranstaltung. auf der wir dann sein werden und ja, machen genau. bestimmt wieder ein Hörertreffen und vielleicht schaffen wir es ja auch von da eine kleine Live-Sendung auf die Beine zu stellen, müssen wir schauen.
Die nächste coole Sendung, coole Veranstaltung ist die E-Loop, dieses Jahr wieder, aber in Berlin.
In Berlin?
Was?
Ja. Echt?
International?
International, quasi national. Aber nicht mehr nur Stuttgart. Wir haben quasi einen anderen Veranstaltungsort. In der Afra, das ist quasi ein Hackerspace in Berlin. Wird schnuckelig auf jeden Fall, nicht so viel Platz, aber dafür coole Leute. Kommt hin, wenn ihr Lust habt oder schaut einfach mal vorbei bei der AFA, die sind nämlich auch ganz cool.
Okay, wann ist die?
Weißt du, am 10.11.2018.
Ah ja, das genau. ein bisschen hin.
Genau, das auf jeden Fall, da werde ich dann auf jeden Fall da sein. Genau, wir haben schon 3 Vorträge, glaube ich, die wir geplant haben. Ansonsten ist aber auch immer, also es wird sich was ergeben.
Schön, schön.
Genau.
Gut, dann die Öffi-App ist wieder im Play Store zu haben. Hatten wir auch vor, weiß ich nicht, ja gut, so viele Sendungen waren dazwischen nicht.
Vor etwas Sendungen, ja. Da war ich auf jeden Fall mit dabei, bei der Sendung, wo wir darüber geredet haben.
Genau, dass wir darüber gejammert haben, dass ich da Google so doof anstellt sozusagen.
Mhm.
Und
sind wieder zurück, oder?
Sind jetzt wieder zurück, genau.
Und haben die irgendwas geändert oder ist jetzt einfach fertig? Also.
Naja, es ging ja, glaube ich, nicht nur mit Flatter oder Spenden.
Ich glaube, der hat einen Spendenbutton irgendwie drin oder so ein Quatsch.
Ja.
Und genau. Das war dann quasi dann zu schlimm schon, weil du kannst ja mit deinem Geld verdienen, wo du keine 30% an Google abgibst oder so ein Shit.
Ja. Naja, und dann ging es auf jeden Fall ewig lange, bis die App jetzt endlich wieder drin war, was auch ein bisschen schlecht ist. Also ich meine, wenn der das sehr schnell fixt und wieder neu einreicht, dann sollte das jetzt sicher 2 Monate dauern, bis die Sache wieder drin ist. Mhm. Finde ich grenzwertig sozusagen. Und dann muss sich Google auch nicht wundern, wenn dann die EU-Kommission mal mit der Marktmachtkeule kommt, ne? An solchen Stellen, ja. Genau, also das noch kurz dazu. Also wer die App, ich habe die leider schon lange nicht mehr verwendet, ganz am Anfang. So Anfang Android-Zeiten habe ich die öfter mal benutzt, aber auch schon lange her. Aber trotzdem wertvolle App und schön, dass sie immer noch weiter gepflegt wird.
Mhm. Dass sie noch gibt. Genau, das ist auf jeden Fall ganz cool. Wir haben noch ein anderes Ding aus der Vergangenheit, was quasi aus der Vergangenheit kommt und jetzt vielleicht bald abgeschafft wird.
Na, noch machen wir es demnächst erstmal wieder, ne?
Ach, Mann, echt direkt schlechte Laune schon wieder bekommen.
Ja, was?
Die Zeitumstellung von Sommerzeit auf Normalzeit.
Er hat Normalzeit gesagt.
Ich habe das für den Nico gesagt. Oder Winterzeit, genau. Wie man es normalerweise nennt.
Nein, es ist aber nicht die
Winter.
Das ist die mitteleuropäische Zeit und das andere ist die mitteleuropäische Sommerzeit. Wir befinden uns gerade noch in der Sommerzeit und demnächst wechseln wir wieder in die richtige Zeitzone.
In die echte Zeit. Davor war es die kaputte Zeit.
Die echte Zeit, genau. Jetzt ist gerade die Sonderzeit. Dummerweise, wir hatten ja darüber berichtet, dass die EU-Kommission so einen Fragebogen online gestellt hat. Und da konnte man halt ausfüllen, ob man es toll findet oder blöd findet mit dieser Zeitumstellung. Ich glaube, 70% oder 80% der Leute kam aus Deutschland und die waren auch noch
alle. Das ist ja eigentlich das Lustigste an dem kompletten Ding. Ja. Das ist so total absurd ist eigentlich. Eigentlich müsste es ja alle Leute interessieren, aber eigentlich interessiert es nur die Deutschen.
Ich glaube, bei uns war es einfach in der Tagesschau und auf tagesschau.de und ein paar anderen Medien. Und der Server war ja auch ganz am Anfang zusammengebrochen und dann. Ich weiß, dass meine Eltern mitgemacht haben. Also es haben einfach viele Leute mitgekriegt.
Ja.
Und dafür gewotet. Und deswegen waren irgendwie, weiß ich nicht, 5 Millionen von den 7, irgendwas Millionen, die mitgemacht haben, kamen aus Deutschland. Nichtsdestotrotz hat der Herr Juncker gesagt, ja, dann schaffen wir das Ganze halt ab, wenn ihr das alle so wollt. Das ist doch schon mal ein positiver Effekt und ich hoffe, jetzt steht er auch zu seinem Wort und schafft die auch ab. Was nicht so gut ist, finde ich, ist, dass die Mehrheit der Deutschen irgendwie findet, ja, Sommerzeit klingt ja viel besser. Winterzeit klingt ja so kalt und so furchtbar und wir wollen ja, wenn, dann schon lieber die Sommerzeit haben. Ja. Ich glaube, das ist völlig gaga. Also das ist eher so ein Sommer klingt irgendwie schöner als Winter Ding, dass die meisten Deutschen halt gesagt haben, sie hätten gerne die Sommerzeit behalten. Und ich würde halt eher sagen, nee, also wenn, dann lass uns doch bitte in die Normalzeit gehen und nicht in die Ausnahme. Fände ich jetzt besser.
Also ich muss sagen, immer Sommerzeit finde ich auch besser. Weil das Schlimmste, was dort bei immer Sommerzeit ist, dass der Sonnenaufgang in Dresden am 30. Dezember um 9.08 Uhr ist. Aber das Schlimmste, was bei der Normalzeit oder bei der Winterzeit passiert ist, dass der Sonnenaufgang am 18. Juni um 3.49 Uhr ist. Und das finde ich abgefuckt, ey.
Bei was? Wenn was ist?
Ja, wenn immer Winterzeit ist, wenn wir keine Zeitumstellung machen. Also keine, wenn wir nicht Sommerzeit haben, sondern immer Winterzeit. Dafür habe ich dieses unglaublich tolle Video verlinkt von der Tagesschau, was innerhalb von 10 Sekunden genau das zusammenpasst.
Tja, voll gut.
Ja. Aber hatten wir letztes Mal auch schon diskutiert, also für Leute wie die in Spanien oder so sitzen, ist es halt genau andersrum scheiße.
Ist mir egal. Die haben ja die könnten ja auch wieder abstimmen können, die Sucker. Also ich meine jetzt mal ohne Witz.
Tja, selber schon.
Das Schlimmste, was halt passieren kann, ist, dass wir dann halt in Europa wieder mehr Zeitzonen haben. Aber naja,
ja,
ich hätte ja gern,
egal,
ich hätte ja gern alles UTC und dann scheiß drauf.
Ja, das ist also diese Zeitzonen, das ist blöd, ja, das kann ich verstehen. Aber dieses Zeitzonen wechseln zweimal im Jahr, ich meine, what the fuck, wie kann man überhaupt auf so eine beschissene Idee kommen, ja? Und
ja,
deswegen ist okay,
ja,
also
im Krieg und so ist es ja, braucht man die Stunde, weißt du, und dann hat man das halt gemacht.
Hm. Klar.
Und das spart ja Energie, weil früher hell und so.
Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Beste Sache. Stimmt. Stand auf jeden Fall irgendwo, irgendjemand hat es gesagt oder so.
Irgendjemand,
ich glaube, das Allerschlimmste, was passiert ist, dass diese ganzen SAP-Teile alle runtergefahren werden müssen und irgendwie von irgendeinem Servicetechniker für ein dreiviertel Jahr erneuert werden müssen oder so.
Tja.
Aber ich glaube, das war's. Also mehr würde nicht passieren. Bei Leuten würde es auf den Sack gehen, in dem Timezone-Newsletter, den ich immer bekomme, würde dann drinstehen, dass Deutschland und Europa sich, also eigentlich primär Deutschland, sich dafür entschieden hat, dass wir keine Sommerzeit mehr haben wollen oder keine Winterzeit. Und dann ist fertig.
Also ich wäre wende dafür, dass wir Normalzeit machen und nicht hier Sommerzeit. Blödsinn.
Ja.
Ja.
Sehr gut. Aber wenigstens eins, einfach entscheiden, nicht diesen Switch.
Ja, dieses Hin und Her brauche ich auch nicht. Also es ist mir wurscht.
Okay, wunderbar.
Ja. Gut.
Passend dazu, noch was gestorben.
Ja, na, so richtig gestorben ist es ja nicht, aber es ändert sich einiges und für uns könnte es bedeuten, dass es dadurch stirbt. Das Piratenpad, was wir, glaube ich, schon seit
seit RTT.
Nee.
Das heißt auf
www.piratenpad.de. Ja, genau. Aber ihr erinnert euch, wir haben vorher mal Google Wave eingesetzt.
Daran kann ich mich nie mehr erinnern. Ich glaube, da habe ich beim Flydi immer nur auf seinen Laptop geguckt oder so.
Also, wenn das nicht jemand migriert hat, steht hier Binärgewitter Talk Folge 0 vor 2400.
Nee, das war davor auf jeden Fall auch schon.
Ja. Aber das
ja,
heißt ja RTT,
so.
Also Radio-Talk. Talk.
Ah ja.
Genau,
ja,
deswegen heißt es RTT Piratenpad, Radio-Talk. Mhm,
genau, dazu kommt es. Hier, Radio-Talk 142 war die.
Genau. Und
vor 2520 Tagen.
Echt krass. Ja. Wir müssen das alles ja irgendwie noch rauskriegen.
Ach, du Scheiße.
Weil das Piratenpad, also die Variante, die wir gerade benutzen, das ist ja ein Etherpad und es wird ja schon seit Jahren nicht mehr weiterentwickelt. Deswegen
das ist fertig.
Soll
das ist
es.
Ein fertiges Produkt.
Deswegen soll es zum 1. November abgeschaltet werden und ersetzt werden durch eine andere Software, nämlich CryptoPad.
Ach,
und ich hatte damit jetzt noch keine Erfahrung. Andere
Sachen. Ich habe damit keine guten Erfahrungen leider bis jetzt sammeln können. Aber also vielleicht machen die es ja gut und das ist total schnell und performant, aber das Skriptpad, was für pads.checkspace.de aufgesetzt ist, das ist einfach so, so langsam. Das lädt irgendwie, ich weiß nicht, du kannst mal auf hier pads.checkspace.de gehen und dann kannst du mal hier so ein neues Pad einrichten und dann kannst du dem quasi zuschauen, wie es, weiß ich nicht, wie sich dieser Kreis dreht oder so.
Ist das nicht dein Computer, der langsam ist, weil er die ganze Krypto-Scheiße im JavaScript in deinem Browser macht?
Das kann sein und das wird es wahrscheinlich auch sein, aber das ist halt einfach nicht irgendwie zumutbar.
Vielleicht brauchst du einfach einen
neuen Laptop. Andere Möglichkeit wäre halt einen Etherpad Lite zu nehmen.
Ja, also mal schauen.
Vielleicht sind diese Gruppenfunktionen nicht so eingebaut wie halt in dem anderen Etherpad.
Gruppen fand ich eigentlich ganz nice.
Also was keins dieser Dinge hat, ist, oder zumindest das CryptoPad nicht, ist diese Farben für Autoren. Das ist, glaube ich, schon so ein Feature, was man haben will.
Das Etherpad Lite hat das.
Ja, Etherpad Lite sollte es haben, ja. Aber das CryptoPad hat das nicht. Und das ist schon ungeil. Weil wir wissen ja so mit Farben teilweise nicht, wer welchen Link da reingeschrieben hat.
Und oben ohne Farben.
Ja.
Das ist quasi noch schlimmer.
Das wird dann, glaube ich, nicht besser, wenn da keine Farben drin sind. Könnte ich mir so vorstellen.
Naja. Und was war die Begründung? Warum haben die sich dagegen entschieden?
Wie gesagt, es wird nicht mehr weiterentwickelt. Und ja, und sie haben selber nicht die Manpower, es selber weiterzuentwickeln. Und da wohl Sicherheitslücken drin sind, müssen sie halt ja wechseln.
Schade. Etherpad Eid. Achso, das ist das Teampad. Ah, die sind schon umgestiegen mit Piratenpad, aber nicht für die Teams, sondern die Teams haben immer noch das alte. Okay, alles klar. Ja, gut.
Ja, und wir haben, genau, wir haben, ich glaube, wir haben mit Google Wave angefangen, haben dann auch eine Zeit lang, ich weiß, Google Docs benutzt, aber das war irgendwie nix. Wie gesagt, ich hätte noch eine eigene Etherpad Lite Instanz, die man nehmen könnte, wenn man jetzt nicht damit wechseln will oder man überlegt sich irgendwas ganz anderes. Also wenn ihr Hörer vielleicht noch eine Idee habt, wie man gut zusammenarbeiten kann. Also wir benutzen es halt hier, um unsere Shownotes im Vorhinein quasi schon mal mit Vorschlägen und so und während der Sendung alles schon mal vorzusortieren und dann halt während der Sendung zu ergänzen und damit man dann halt nach der Sendung wirklich die Sachen nimmt ins Markdown, in unser CMS in Anführungsstrichen packt, die Audio-Files mit verlinkt und dann einfach hochschiebt und das ist gut. Und das war bisher unser Workflow, der relativ gut funktioniert hat.
Ja. Sad. Aber nur gut, was sollen wir machen? Wir können den alten Sachen nicht hinterher weinen. Wir müssen sie einfach für immer maintainen.
Genau, wir können schon. Machen wir jetzt auch.
Ja, das stimmt.
Ja, wäre auch ein Mimimi fast gewesen. Aber
das ist auf jeden Fall ein großes Mimi.
Ja. Müssen wir mal gucken, ob wir da jetzt mitgehen oder wie gesagt, wenn ihr andere Ideen habt.
Eigentlich müsste man ja den alten Shit weiter maintainen, wenn man es haben will.
Also, schreib doch mal, du willst das alles haben.
Ich kann hier.
Glaub, das ist nicht das Problem. Dass du das nicht, ich meinte, es ist ja alles Open Source. Kannst du einfach forken.
Genau, kannst forken, ich drücke mir auf Fork-Button, geforkt.
Dann musst du es aber halt maintainen.
Ja, nee, ich habe sie nur gefragt. Ich habe nichts maintained. Ich zum Beispiel, wir haben
ja, ich mein,
frei SSL haben wir auch geforgt. Das heißt ja nicht, dass es irgendwas macht.
Ja, aber es benutzt halt auch niemand.
Ja, ich hoffentlich. Das wäre sonst echt blöd.
Vielleicht ja die AfD.
Weil es frei ist. So. Mhm.
Ja. Oder weil es SS im Namen hat.
Lass uns schnell zum nächsten Thema gehen.
Kein Problem.
Wo ist die Compliance-Lampe, wenn man sie mal braucht?
Ich habe mal wieder eine gebaut. Jetzt mit ESPs, ja. Aber es ist eine andere
Geschichte. Okay, dann kommen wir zum Unton der Woche. Mhm. Und ich habe die Woche gelesen, dass Oracle eine neue Version von Solaris rausgebracht hat.
Geil.
What? Das machen die noch? Das bringt doch kein Geld, das kann doch gar nicht sein.
Tja.
Ja.
Das ist genau. Krass.
Also zwei Jahre, nachdem sie irgendwie die letzte Version rausgebracht haben, haben sie tatsächlich gedacht, ach komm, so ein Oracle Solaris L4 würde doch jetzt mal reinpassen.
Hat da jemand nachgefragt? Muss ja.
Ja, ich
stimmt. Also bestimmt viele Leute, die Solaris einsetzen müssen oder seit Jahrhunderten tun sozusagen, die hätten gern bestimmt auch mal eine neue Version gehabt.
Ja. Und es ist irgendwie, sie haben es Unix V7 zertifizieren lassen. Das heißt,
bedeutet das?
Das bedeutet irgendwie, dass du halt Software von 1980 oder so drauf laufen lassen kannst. Gleich wie
und
damals.
Und es explodiert.
Und du musst halt deine Software nicht anpassen. Dein komisches Java-Dingsi, was du damals
dein
irgendwann...
Dein gutes Java 1.4 musst du nicht anfassen.
Genau, was du damals gekauft hast und jetzt irgendwie keinen Source-Code hast und niemand weiß, niemand kennst, der das maintaint und sowieso und überhaupt. Ja. Und ich glaube, da gibt's halt schon noch viele so Enterprise-Kunden, die Item dann halt Shit Geld haben. Draufwerfen und sagen, ja, wir könnten da jetzt irgendwie eine Lösung suchen oder wir genau gleich wie bei unserem Pad, anstelle, dass sie dann halt sagen, okay, wir migrieren auf was anderes, was Neues, was maintained wird, sagen sie halt einfach, ja, wir werfen da ein bisschen Geld drauf und zahlen halt Oracle dafür, dass wir das weiterentwickeln.
Wenn du das sowieso gekauft hast, dann ist ja das auch egal, dann kaufst du es halt nochmal.
Und wahrscheinlich hat so ein Kunde gesagt, so, ja, aber wir haben hier irgendwie irgendwelche Leute, die sagen, die Software muss geupdatet werden und dann bringen wir halt ein Update raus. So, ja, unser Compliance Officer hat gesagt, Software darf nicht länger als irgendwie 2 Jahre ohne Update sein und dann kriegen sie halt ein Update.
Ja, scheint auch wirklich eine neue Version zu sein, wenn ich das jetzt richtig lese. Nicht nur eine Aktualisierung, sondern da hätten sie es auch 12 nennen können. Na egal, das muss man bei Oracle.
Nee, bei Oracle und bei IBM immer maximal die Miner-Version hochzählen. Also das quasi, aber da kannst du schon immer alles brechen. Da kannst du quasi komplette API brechen, ist überhaupt kein Problem, aber du darfst nicht so hohe Zahlen nehmen. Ansonsten denken die Leute, es ist was Neues.
Hm. Ja, okay.
Wunderbar. Wunderbar.
Ja, gut, kommen wir zu den News und auch das wäre fast schon so ein Tod der Woche gewesen. Die Schweiz, hallo Felix.
Hallo, ich glaube, die Schweiz ist nicht tot. Möchte ich hier klarstellen. Die Schweiz ist nicht tot.
Noch nicht, okay. Also noch funktioniert er einigermaßen, aber DVB-T funktioniert bald nicht mehr und DVB-T2 wird auch nicht eingeführt.
Das heißt, es gibt einfach kein Fernsehen mehr dann.
Es gibt kein terrestrisches Fernsehen mehr, genau.
Ah, sondern?
Finde ich gut. Du brauchst es nicht. Du hast ja Satellit, du hast ja Kabel und du hast das Internet, was eigentlich viel wichtiger ist als die anderen, die davor genannten. Wer braucht schon DVB-T2? Kein Mensch. Also selbst bei uns benutzt das irgendwie niemand. Weil, also ich würde es ja benutzen, aber nachdem sie DVB-T eingestellt haben, kaufe ich ja nicht für 80 Euro extra DVB-T2 Dingsi, nur damit ich alle Jubeljahre mal irgendwie einen Stream gucken kann, den ich dann wahrscheinlich auch im Internet finde. Macht keinen Sinn. Also mein Fernseher kann, ja, der könnte SAT, der könnte Kabel und der kann halt DVB-T. Nachdem sie DVB-T abgeschaltet haben und das Einzige war, was ich, wie gesagt, zweimal im Jahr verwendet habe, kann er jetzt halt gar kein Fernsehen mehr. Und das
Sad.
Ist okay so. Ja, ich meine, dafür hängt ja auch eine Fire TV dran und da gibt es so Apps und dann kann man die Streams so gucken und das funktioniert.
So voll gut, so voll Zukunft.
Ja.
Willkommen in der Zukunft, Mann, wo du einfach Sachen gucken kannst, wo du Bock drauf hast und nicht irgendwie darauf warten musst, dass es kommt, worauf du Bock drauf hast.
Und vor allem, ich weiß auch nicht, also ich weiß nicht, wie viel Millionen das kostet, DVB-T2 hier einzuführen, wie viel Schrott es wieder produziert hat.
Wird das hier eingeführt? Ich habe das ehrlich gesagt
gar nicht. Ja, DVB-T2, ja. Es ist, du kannst kein DVB-T mehr empfangen, es ist immer nur DVB-T2 ist in Deutschland eingeführt worden und du musstest dir halt extra neue Hardware kaufen, wenn du es haben willst und es benutzen halt irgendwie, keine Ahnung, 2%, 3%,
niemand.
Überhaupt niemand. Eigentlich benutzt es niemand und dafür die Sendeinfrastruktur vorzuhalten, ist halt Kokolores. Kann man sich einfach sparen. Und die Schweiz macht das jetzt auch genauso. Wobei, da kann man auch sagen, ich meine, die können das auch machen, weil die haben ja selbst am hintersten Bauernhof irgendwie LTE. Glasfaser. LTE wäre schön. Glasfaser. Tja,
Glasfaser wäre auch schön.
Aber, ihr habt ja wenigstens ein Grundrecht auf Internet und zwar, was, 50 Mbit oder sowas.
Haben wir?
Während bei uns, ja.
Krass, wusste ich gar nicht. Krass. Das ist schön, dass du mir erzählst, was ich hier Anrecht habe. Das ist ja voll gut. Ja.
Kannst du mal auf dein Anrecht pochen?
Haben wir in Deutschland so halb, aber da ist es halt dann DSL Lite.
Also, quasi Edge.
Ja, im Internet. Also quasi kein Internet. Ne? Also ja. Zumindest nichts, womit man etwas Sinnvolles mit tun könnte.
Ja, du kannst schon DSL haben, aber leider nur DSL Edge.
Tja, DSL Edge, genau. DSL Edge.
DSL Edge.
DSL Edge, genau. Quasi kein Internet.
Das ist echt super dreist einfach.
Ja. Tja, ist voll tragisch. Aber sie schreiben hier ja auch, wenn man irgendwie trotzdem drauf angewiesen ist, weil man das Pech hat, dass man irgendwie nicht eine Glasfaser ins Haus gelegt bekommt oder so, gibt es ja auch noch Satellit. Stellt man sich halt eine Satellitenschüssel hin. Ist irgendwie auch nicht so problematisch.
Ich denke auch, dass es funktioniert, oder?
Für die paar wenigen Leute, die halt wirklich irgendwie kein Kabelfernseher oder irgendwie Internet oder sonst irgendwas haben, kann man halt einfach eine Satellitenschüssel aufstellen und fertig. Problem gelöst.
Ja, kann man machen. Also ich habe ja auch so eine Satellitenschüssel am Haus und denke mir auch schon die ganze Zeit, wann kann ich die endlich runterreißen und da irgendwie eine WLAN-Antenne hinbauen. Das ist irgendwie wichtiger. Kabel habe ich schon hingelegt, ich komme bloß nicht ran, das ist so hoch.
Oh. Hast du es mal mit einer Leiter versucht?
Ja, ja. Ich habe auch eine hohe Leiter und das ist trotzdem nicht erreichbar.
Ah, dein Schloss ist einfach zu hoch.
Ja.
So.
Ja.
Nicht schlecht.
So ein genau.
Großes Schloss. Hm.
Aber irgendwann kommt da so Ubiquiti WLAN-Dingsies hin. Gekauft habe ich sie schon. Die sind auch für Outdoor. Und Kabel habe ich an die Stelle auch schon hingelegt. Und das Dach. Aber es ist nicht hohe Prio gerade. Ja. Draußen WLAN zu haben. Erstmal drinnen WLAN haben.
Sommer ist jetzt auch vorbei. Das brauchst du ja dann erst nächstes Jahr wieder. Also so, weiß ich nicht.
Korrekt, ja, korrekt. Ich brauche auch erstmal Internet.
Ja.
Das wäre super, ja.
Mehr als LTE wäre schon ganz nett, ja.
Mehr als DS Lite.
Na, mehr als DS Lite habe ich ja. Also wir haben ja jetzt, kann ich hier kurz erzählen, also wir haben jetzt hier, die Sendung wird auch gerade über LTE gefahren.
Es ist einfach total traurig.
Nee, es ist halt schnell genug.
Ja, aber traurig ist es schon, dass du kein richtiges Internet bekommst.
Dass du kein echtes Internet hast, ist echt sad, Mann.
Naja, es ist ja echtes Internet. Die Sache ist ja auch, danach ist es ja nicht schneller, nur weil ich ein Kabel-Internet habe.
Aber du hast halt
das halt kaputt.
Das Einzige ist, ich habe eine dedizierte Leitung. Jetzt LTE muss ich mir mit anderen Leuten teilen, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand meiner Nachbarn oder viele meiner Nachbarn um die Zeit einfach über LTE so viel saugen wie ich.
Was hast du für einen Ping? Also was hast du für eine Latenz?
Dann ping ich mal kurz Google. Gut, wir senden jetzt aber natürlich hier auch noch nebenbei. Das ist ein bisschen...
Das ist natürlich fies jetzt.
Es ist ein bisschen fies, ja, weil es sind jetzt 60 Millisekunden.
Also ich bin gerade auf 17, 20, sowas.
56, also
schon noch ein Stück 61. mehr Shit eigentlich.
Ja.
Ist dann ein bisschen so, als so wie zu Modem-Zeiten, wo du dann mit den Counter-Strike spielst, dann lagst du halt ein bisschen.
Also ich hab's.
Ja. Zu den Leuten, die echtes Internet hatten. Von der Uni.
Ja, das habe ich ja tagsüber, weißt du, tagsüber habe ich ja, hänge ich ja auch am deutschen Forschungsnetz und dann ist es egal. Okay. Ja.
Okay.
Ja, nee, also wir haben jetzt den Kongstar-Vertrag, wo du irgendwie 80 Gigabyte hast für 35 Euro.
Und du hast noch nicht mal unendliches Internet.
Nee, du hast schon unendliches, aber sie nach 80 GB kriegst du halt wieder dieses DSL-Lite-Problem.
Ja, das ist halt nicht unendliches Internet. Das hat echt kein Internet mehr.
Aber 80 GB, dann guckt man irgendwie zwei Filme oder so und dann ist schon voll, oder?
Ja, ein bisschen, ja, also wir sind natürlich dran gekommen letzten Monat, klar. Und jetzt, ich muss auch nur noch zwei Wochen durchhalten, dann kommt die Leitung. Also, und wir sind schon bei 40. Also das
toi, toi, toi.
Genau, der Monat hat gerade angefangen, wir sind schon über 40 GB, aber es ist, ja.
Erzähl mir einfach deine Zeit vom Edge.
Das hatte ich ja letzten Monat, einen Tag. Das war schon echt hart. Aber dann hat man ja auch noch einen eigenen Telefonvertrag, das sind auch nochmal 4 GB. Also man kommt da irgendwie, kann man das ja noch, das Leben verlängern sozusagen.
Okay. Ja. Genug geweint jetzt.
Ja, stimmt.
Hier,
war schon ein bisschen Wein.
Kommen wir zu guten Dingen, die bald passieren.
Oh yeah.
Das Hacktoberfest.
Hacktoberfest, T-Shirt.
Findet statt. Genau.
T-Shirt-Zeit.
Könnt ihr euch hier schon mal eintragen, so mit Update Me. Und dann bekommt ihr eine E-Mail, wenn es dann anfängt im Oktober.
Genau. Und der Sinn ist, an der Binärgewitter-Seite Sachen zu fixen.
Genau. Ich hätte da so ein paar Vorschläge. Beispielsweise der Player müsste man mal updaten. Das habe ich mir mal auf meine Liste geschrieben. Ich komme halt einfach nicht dazu. Der Webplayer, wir benutzen hier den Potlove-Webplayer von Anno 1900 irgendwas. Und die haben
das
eigentlich
ist sehr alt.
Ja, und die haben eigentlich so einen geilen neuen Player geschrieben und eigentlich könnte man den beispielsweise mal integrieren. So Web-Dinge macht. Ja. Wäre beispielsweise genau. Sowas, was man mal hacken könnte.
Da könnt ihr sogar 3 Pull-Requests oder sowas für bekommen. Was auch immer man dann braucht.
Ja, genau.
Und sonst natürlich immer in der Sendung mitmachen.
Das genau, immer eine sonst gute gibt's Sache. Genug irgendwie.
Ja, selbst kleine Fixes, Schreibfehler, es gibt alles Mögliche, kann man bei uns fixen.
Ja, und wenn ihr nicht an unserer Seite basteln wollt, gibt's halt irgendwie echt eine Million andere Repos auf GitHub.
64.000 andere Repos.
Genau, und gerade so kleine Dinge wie irgendwie so das README mal durchgehen und irgendwie Links fixen und irgendwie Typos fixen und so. Ist halt auch echt wichtig, dass das jemand macht, weil, ja.
Ansonsten ist halt immer Kacke.
Ja, es halt, sieht halt immer scheiße aus, wenn es irgendwie Link kaputt, du klickst halt irgendwie, schaust dir ein Open-Source-Projekt an, es hat irgendwie Typos und irgendwie kaputte Links und klickt man halt auch schnell wieder weg.
Ja, ja. Ich habe tatsächlich vorletzte Woche habe ich einen Link in einem Git-Repo gefixt. Einfach hat mich auch, ich habe draufgeklickt, ich dachte, nee, geht nicht. Dann den gefunden und dann gleich einen Pull-Request geschickt und gedacht, naja, wenn du dich jetzt schon aufregst, der nächste wird sich wahrscheinlich auch wieder aufregen. Dann kann man es auch gleich mal schnell fixen. So lange dauert es dann auch nicht.
Ja. Sehr, sehr schön.
Genau. Haben wir eigentlich erklärt, wie das Hacktoberfest funktioniert? Weiß ich nicht. Für Leute, die es nicht wissen.
Letztes Jahr.
Letztes Jahr haben wir es erklärt. Wir können es dieses Jahr nochmal erklären.
Genau, könnt ihr die Sendung von letztes Jahr raussuchen. Das ist Sendung, was weiß
minus
ich.
Minus ein paar
minus,
genau.
Minus 40 oder sowas Nummern, würde ich also mal schätzen, haben wir gemacht.
Ja, ich würde auch sagen.
Genau.
Also, da guckt einfach nach und da ist dann.
Genau. TLDR ist so, er macht da im Oktober irgendwie, glaube ich, 4 Pull-Requests oder so. Verlinkt, also ihr müsst euch irgendwie zuerst über die Seite halt irgendwie das connecten und sagen, das ist euer GitHub-Account, macht 4 Pull-Requests, bekommt dann irgendwann eine Mail, wo ihr eure Adresse angeben könnt und bekommt dann ein T-Shirt und irgendwie ein paar Sticker.
Und das ist sehr gut. Das T-Shirt ist immer eine gute Qualität, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und
kann man,
ja, kriegt
kann
aber
man nicht meckern.
Kriegt aber ein T-Shirt. Ich meine, wie cool ist das denn bitte? Ihr müsst quasi nichts machen, außer cool sein. Und das seid ihr eh schon. Schön, 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 schön. Passend zu Sachen auf GitHub habe ich hier herausgesucht eine neue Programmiersprache, nämlich die Enterprise Programming Language. Und
Java?
Ist quasi Java, nur noch schlimmer. Und zwar, Enterprise is a non-deterministic, unnecessarily statically typed Turing-complete programming language. Enterprise is designed to create computer programs that disrupt markets. Und ich glaube, das ist wunderbar. Du hast quasi verschiedene...
Ist das ein Witz oder ist es echt?
Hat das Blockchain?
Ja.
Hat es Machine Learning?
Wahrscheinlich.
Ja, dann also, muss es gut sein.
Dann ist es gekauft.
Ja, also du hast quasi als erstes hast du natürlich verschiedene Arten von Kommentaren. Ja, also du hast nicht nur das normale Kommentar, das Ein-Zeilen-Kommentar, sondern hast dann auch das Copyright-Kommentar, wo du dann dein Copyright reinmachen kannst. Du hast dann das NDA-Kommentar, das Passive-Aggressive-Kommentar, das Interview-Kommentar, das Soon, also Time-to-Market-Kommentar, dann kannst du quasi sagen, wann das soweit sein wird, das Deadline-Kommentar und dann hast du quasi ganz viele verschiedene Arten, deine Kommentare auszudrücken und dann weiß jeder direkt, woran es ist. Und immer schön mit Beschreibung. Dann als nächstes hast du natürlich Klassen in dieser Funktion und diese Klassen können nicht irgendwie heißen, sondern sie können nur aus einer Anzahl von Terms die quasi vorher festgelegt wurden, quasi beschrieben werden. Zum Beispiel hast du dann hier zum Beispiel Block und Chain hast du als Wörter, Data, Cyber, Customer, wie Empowerment und diese ganzen Sachen kannst du alle benutzen, um daraus deinen Klassennamen zu bilden. Aber du darfst keine anderen Sachen benutzen, sondern nur das, damit du quasi auf jeden Fall eine Enterprise-Klasse erzeugen kannst. Genau. Und dann hast du Unnecessary Classes, also du hast quasi einen speziellen Typ Unnecessary Class und die hat es quasi, beschreibt quasi eine Klasse, die unnötig ist. Und so gibt es, hat dieses, diese Sprache ganz viele tolle Features, die halt alle super Enterprise, die bei Enterprise-Umfeld halt benötigt werden. Und genau, ganz wichtig, alle neuen Zeilen werden immer mit 3 Semikolons gekennzeichnet, nicht mit 1.
Das macht ja auch Sinn.
So mit drei Semikolons, wenn man auch weiß, okay, jetzt zu Ende.
Hm. Okay. Also und total
wichtig.
Brauchen wir nicht.
Jetzt hör mal auf.
Ja, ja, es ist
Ingo,
total Enterprise. Es ist
total Enterprise. Total Enterprise, genau. Also es ist Brontal Enterprise. Es kann quasi alle Enterprise sagen.
Da muss ich gleich an die Oracle Cloud denken. Ich muss nachher mal schauen, ob ich den Tweet wieder finde. Zwar ist es so ein, ich glaube, von so einem Stand oder so ein Banner von Oracle. Ist halt so Oracle Cloud und dann nebendran steht halt so AI, Machine Learning, Blockchain und IoT.
Alle Sachen.
So, ja, haha, das wir haben alles.
Ja, ja.
Es war irgendwie auf.
Ja, das habe ich gesehen.
So gut. Ist halt auch so.
Ich habe gehört, ihr liebt Wörter. Wir nehmen Wörter und tun sie aneinander.
Genau. Das ist echt, ja.
Wunderschön.
Enterprise halt.
Genau, aber da hat sich einer echt viel Mühe gegeben, um so diese Sprache zu designen, mit diesen ganzen Enterprise-Features.
Ich find's und der gut. Macht jetzt viel Enterprise-Geld damit.
Hoffentlich. Hm. Also warum macht man so einen Quatsch sonst? Man macht das ja nicht, weil es Spaß macht. Macht es, weil man dafür Geld bekommt. Sehr gut. Ja, ja, ja. So, wir haben Security-Dinge. Wir haben John McAfee. Warum ist der eigentlich nicht bei unserem McAfee der Woche? Er ist nicht er selber.
Ja, weiß ich nicht. Und zwar hat er ja so ein, ich weiß nicht, ob er das hat, aber es gibt halt dieses Bitcoin-Wallet, Bitfi. Und
das ist so ein physikalischer Wallet? Oder
genau, das ist so ein physikalisches Dingsy, was aber halt irgendwie drunter läuft halt ein Android, wie man das halt so macht, so, hoha, wir bauen jetzt so irgend so eine Wallet und dann so, ja, was nehmen wir her? Ja, wir klatschen halt irgendwie.
Android-Handys kosten 30 Euro.
Genau, wir nehmen halt so ein billiges China-Handy und mit Android drauf und hacken dann eine Applikation oben drüber und sagen, es ist voll sicher.
Total absurd einfach, total absurd.
Und ja, ist halt.
Kann man so machen, leider ist dann gepwned worden.
Ja, und anscheinend mehrfach sogar. Das ist halt,
ja
wie, also halt keine Überraschung, dass es passiert, aber es ist schon ein bisschen lustig und anscheinend haben sie halt auch, wie man das dann halt so macht, auf der fancy Werbeseite, die man hat, schreibt man dann halt, ist unhackbar und so.
250.000 US-Dollar haben sie doch ausgelobt, oder?
Ja, und zahlen sie aber nicht aus.
Weil es ein paar Huren sind, deswegen.
Nee, ist ja nicht richtig gehackt. Das ist ja nur so, so
angehackt, meinst du?
Ist ja, war ja.
Der Secret Key und das, der Sword und alles.
Ist ja nicht.
Ausfällt, nee.
Ist ja nicht richtig kaputt, ist ja nur.
Nee, ist ja nur so ein bisschen.
Ja. Kann man also, schon auch verstehen. Ich weiß nicht, ob wir da schon drüber geredet haben, aber John McAfee, wenn du so ein, irgendwas mit Cryptocurrency machst, dann kannst du John McAfee kaufen. Kostet, ich weiß gar nicht, 20 oder 50.000 Dollar oder sowas. Und dann sagt John McAfee, was du willst über dein Ding. Und der verkauft, also der schreibt auf sein Twitter, sagt hier, das ist die beste Sache, ist geiler als das neueste Toast oder so, was weiß ich. Und dann, genau, gibst du ihm Geld und dann ist fertig.
Voll gut.
Und so funktioniert John McAfee, kannst du ihn einkaufen. Voll gut, schön. Und so war das hier genauso. Deswegen, also es hat nichts mit John McAfee zu tun. Es hat einfach damit was zu tun, dass Leute wieder verkackt haben. Und steht halt John McAfee oben drüber, weil er halt dafür Geld bekommen hat, dass es sagt, was ich meine.
Dass er sagt, dass es gut ist.
Ja, richtig.
Ist schon ein geiler Business.
Und das ist ja, das ist schon in Ordnung. Also das kann man so machen. Und John McAfee, ich meine, irgendwo muss er das Geld für die Drogen herkommen.
Ja, genau.
Also Drogen kaufen sie nicht von alleine.
Nee. Nicht mal, wenn man John McAfee heißt.
Das stimmt. Das stimmt.
Sehr schön. Ist der also auch noch.
Den gibt es auch noch. Ist auch schön eigentlich. Okay. Was ist denn jetzt mit seinem Film eigentlich? Wann kommt denn der raus?
Weiß ich nicht. Bestimmt bald.
Okay, John McAfee Movie kommt.
Bald.
Ja, demnächst.
Gringo.
Kino.
2016, der kam schon raus.
Nee, aber das ist.
Nein, da kommt dann noch einer.
100% genau. Rotten Tomatoes, was ist das?
Ja. Ja. Das ist aber die Dokumentation und das hatten wir auch schon ungefähr dreimal oder so. Ja.
Genau, das kommt jedes Mal, wenn du danach fragst.
Und wir googeln es jedes Mal und jedes Mal so, ah, das ist aber schon dran, ah nee, das ist nur die Dokumentation, voll dumm.
Stimmt, das ist nur die Dokumentation, fuck. hier, das eine Ding mit Johnny Depp, das meine ich eigentlich.
Mhm. Ja,
jedes Mal googeln wir es oder jedes
ja.
Mal. Es ist noch nicht rausgekommen, oder?
Nee. Das hätten wir in der Sendung gesagt, wenn das passiert wäre. Du merkst, das hätten wir dir schon gesagt dann.
Okay, danke.
Oder wir wären gemeinsam in diesen tollen Film gegangen.
Stimmt, das sollten wir machen. Wenn John McAfee der Film rauskommt mit Johnny Depp, müssen wir ihn zusammen gucken. Nicht die Dokumentation, ja. Die ist nämlich schon 2016.
Der echte.
Die gibt's schon, ja.
Okay, ja. Alles klar. Dann bin ich wieder auf der Höhe.
To date. Es gibt ihn immer noch nicht, es gibt immer noch nur die Dokumentation.
Mhm. Passend dazu, Wallets, quasi Wallet, es gibt ein Zwei-Faktor-Authentifizierungs-Dingsi von Google, was du bei Google kaufen kannst jetzt. Also es ist so ein Zwei-Faktor-USB-Bluetooth-Gerät-Dingsi. Und damit kannst du dann quasi deinen, also wenn dich irgendwo einloggst, dann brauchst du noch diesen speziellen Code und dieses Gerät kann dann quasi diesen Code bereitstellen, ohne dass das Secret rausrückt. Das ist genauso wie diese YubiKey-Dinger. Nur halt jetzt von Google und Google sagt, die wissen voll, was sie tun. Und haben irgendwie die Firmware besonders gehärtet oder so. Und vielleicht ist es ja kein Android drunter einfach, sondern das ist halt selber gebaut. Wie heißt denn das Ding? Google U2F.
Aber
Sicherheitsschlitz.
Ja. Also,
ja.
Es wäre schon ganz geil, wenn das ein bisschen mehr Verbreitung finden würde, weil Universal Second Factor Authentifizierung ist ja mittlerweile auch in vielen Browsern. Das funktioniert mittlerweile auch. Ich habe ja so einen von wie heißen die YubiKeys oder so. Und ich habe so einen und das funktioniert ganz gut. Das ist halt so über USB, da steckst du dann halt ein, fasst da kurz ran. So ein Touch-Sensor-Dingsi oder so.
Ja.
Und früher war das immer so ein bisschen kompliziert und umständlich und auch das Linux irgendwie mitgemacht hat und das dann irgendwie erkannt hat und Browser weitergeleitet hat und irgendwie der Browser dann gecheckt hat, dass das halt so ein Universal Second Factor Dingsi ist und das nicht versucht hat, ins Passwortfeld reinzuschreiben und so.
Okay.
Ist ganz gut.
Das heißt, es ist ein bisschen besser geworden.
Genau.
Genau, die eigentliche News ist nicht, dass Google das eingeführt hat, sondern die haben das schon seit irgendwie seit ein oder zwei Jahren. Sondern, dass man es jetzt kaufen kann, verrückterweise.
Leider nicht in der Schweiz.
Leider kann man auf den, leider nicht in Deutschland und in der Schweiz und in irgendwelchen anderen Ländern außer USA. Aber ich hab hier den archive.org-Link und da kann man sich anschauen, wie es denn aussehen würde.
Sehr praktisch.
So, genau. Also man kann es erstaunlicherweise kaufen. Es kostet $50 und es ist der USB-Key mit Adapter und Bluetooth-Security-Key. Also du kriegst quasi zwei Schlüssel. Und wenn es gut funktioniert und wenn es von Google supported wird, dann findet es vielleicht mehr, also noch mehr verbreitet.
Aber hat man da einen Vorteil zu, wenn man so ein YubiKey hat? Vermutlich ja nicht, oder?
Also wenn du mit YubiKey alle Features abdeckst, dann natürlich nicht.
Weil es gibt ja auch diese YubiKeys mit Bluetooth, glaube ich. Die kosten dann zwar auch ein bisschen mehr, aber ich meine.
Genau, aber also nee, also prinzipiell macht es nichts anders, aber es ist halt
von Google.
Was ich steht jetzt, genau, ist von Google.
Sieht scheiße aus.
Und man kann davon ausgehen, dass es scheiße aussieht, genau.
Ja.
Ein bisschen dick.
Wenn es funktioniert dafür.
Ja, okay, aber genau. Die.
Und es ist vergleichsweise günstig im Gegensatz zu den YubiKey-Teilen. Nur das USB-Ding kostet, glaube ich, $20 oder so. Und von YubiKey kostet, keine Ahnung, fangen bei 40 Euro.
Also für die Universal Second Factor-Dinger gab es halt mal von GitHub so eine Aktion, dass du die für einen Fünfer bekommst.
Das ist.
Was halt echt geil war. Von da habe ich noch. Mhm. Und ich habe halt irgendwie. Was habe ich denn für einen? Das ist eine gute Frage, wenn man das wüsste. Naja.
Wenn man das wüsste. Dieser Knubbel ist auch USB-C, glaube ich. Das heißt, Quatsch, doch, genau, USB. Das neue USB, wie heißt das? Ist schon USB-C.
Ja, oder? USB-C. Vermutlich schon.
Genau.
Aber da steht was
drin. Und das kannst du da direkt in dein Handy reindrücken, ja. Und dann funktioniert
was das. Was aber viel cooler ist, wenn das Ding NFC kann, weil dann musst du es nicht mal in dein Handy reindrücken, sondern du kannst es einfach hinten auf das NFC-Ding halten. Ja. Ich glaube, ich habe so ein YubiKey Neo noch, weil ich habe das mal gemacht und das ist echt schon ein bisschen cool. Wenn du das Ding halt einfach so hinten drauf hältst und es macht dann so pling und dann bist du drin. Also so ganz normal Username, Passwort halt und dann...
Bin ich schon drin?
Genau.
Das war weit.
Dann hältst du das Ding dran. Das ist schon ganz nett.
Ja, super. Ja, also ich habe auch ein bisschen rumgeschaut für Java-Cards, die dieses NFC unterstützen, die man dann selber programmieren kann. Da gibt es solche Applets, die man da draufladen kann. Und eins davon ist auch so ein GPG-Applet und das wollte ich mal ausprobieren, aber bin ich bis jetzt noch nicht zugekommen. Müsste ich mich entscheiden, welche Java-Card ich da kaufe und es gibt einfach Unmengen. Ist alles total undurchsichtig und voll kompliziert. Und wenn man da einfach sowas nehmen kann, das ist natürlich schon ein Stück cooler.
Also die YubiKeys kosten übrigens auch nur $50. Also die sind...
Ist da auch dieses Bluetooth-Meet dabei? Nee, oder?
Ich glaube, mit Bluetooth haben sie kein... Oder doch? Was steht hier? On Keychain. Tja, wer weiß das schon so genau. Vielleicht, ich glaube nicht. Sie haben, glaube ich, keine mit Bluetooth, aber wie gesagt, wenn du ein Phone hast, das NFC unterstützt, dann... Ich weiß auch nicht so genau, mit Bluetooth musst du das Ding dann pairen zuerst, oder?
Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Von Google müssen sie sich irgendwas überlegen.
Das wäre ja dann also irgendwie auch voll scheiße, wenn du das zuerst irgendwie pairen musst und dann die PIN so 000
ja, eingibst. Also ist halt hier Trust on First Use, ist halt immer das. Solange es sich nicht die ganze Zeit dann pairen lässt, ist
ja, ja.
Muss man sich das immer gut anschauen. Ja, genau, also es gibt von YubiKey ein paar, das stimmt, aber das YubiKey 4 kostet halt auch $40 und das ist quasi nur dieses USB-Shit. Ja. Und das finde ich irgendwie weird.
Aber es gibt halt noch diesen Security-Key.
Was ist der Security-Key?
Der kann halt irgendwie nur Also die anderen Dinge haben ja auch immer noch irgendwie so ein Zertifikat und nochmal so ein Key drauf oder so. Und der Security Key kann halt nur Universal Second Factor und dieses FIDO 2 machen für 20
Dollars.
Was eigentlich ganz okay ist.
Das ist in Ordnung. Das
kann man, glaube ich, schon mal machen. Und vielleicht immer dran denken, dass man die so für Backup so irgendwie sich die Keys irgendwo ausdruckt und in Safe legt oder so. Oder irgendwie noch über die Second Factor App irgendwie sich einen zweiten Zugang macht.
Genau, oder diese, wie heißt es, dieses Bonus-Codes.
Ja, ja, genau, irgendwie. Dieses, wie heißt es, Authenticator oder so.
Ja, oder wenn auf Papier diese.
Aha, ja, oder den Restore-Code halt einmal. One-Time-Codes oder so. Sollte man sich vielleicht, beziehungsweise.
Muss man.
Ja, muss man. Und an vielen Orten kann man auch einfach vielleicht einen zweiten Key anlegen. Und wenn man mehr als einen Key hat, kann man halt einen als Backup-Key eintragen für, wenn der andere Key mal verloren geht. Sollte man sich überlegen.
Muss man sich wenigstens mal überlegen.
Oder halt damit leben, dass man sich dann halt aus seinen Accounts aussperrt. Ist ja auch okay.
Ja, ja. Wenn man mit der Gefahr leben kann, ist ja immer eine Kosten-Nutzen-Abschätzung.
Sind ja nicht meine Accounts.
Genau. Wenn das quasi schlimm genug ist, dann macht man was dagegen und wenn nicht, dann wird man halt über seine Faxe geowned. Ja. Es gibt nämlich mal wieder aus der Vergangenheit Sachen, die immer noch in Verwendung sind und die immer noch kaputt sind oder jetzt
selber schuld. Erstmal
gezeigt wurden, dass sie kaputt sind. Und das Ganze nennt sich Faxploit. Faxploit. Genau. Und es funktioniert so, dass du Geräte hast, die haben immer noch einen Faxanschluss. Überleg mal.
Warum?
Das gibt's gar nicht mehr. Ja, aber dann doch. Nämlich 30 Millionen Faxnummern gibt es irgendwie nur.
Warum auch immer.
Warum auch immer, ja. Also es ist die eine Google Search, die irgendjemand, die Researcher gemacht hat. Genau, es gibt sehr viele Faxnummern und es gibt noch sehr viele Faxgeräte und es gibt
meist so komische Drucker-Dings.
Ja, ja, genau, so ein Druckerteil und ich frage mich, wer benutzt das?
Niemand.
Naja, ich kenne viele kleine mittelständische Unternehmen haben genau so ein Ding rumstehen.
das war das Allerbeste. Ich habe quasi das erste Mal in meinem ganzen Leben so ein Faxgerät. Ja, habe ich gedacht, okay, ich fax unserer Reisestelle oder sowas, fax ich dieses Ding hin. Und dann
warum? Du,
einen Tag später rufe ich mal an, so, ja, habt ihr mein Fax? Und die so, was?
Ja, zu Recht.
Können Sie hier vorbeikommen? Ist es wie so ein Stockwerk auseinander? Da bin ich vorbeigekommen mit dem Zeug, was ich davon gefaxt habe. Ich habe mich so gut gefühlt.
Hast du es noch aus dem Fax geholt? Oder?
Nee, also ich habe es halt aus dem Fax mitgenommen. Ich habe gedacht, so, okay. Na gut, dann hat kein Fax.
Sehr gut.
Das war meine Fax-Experience. Also ich weiß auch nicht, ob das Fax angekommen ist oder so, aber ich glaube nicht.
Also echt, warum?
Jetzt mach doch keine Faxen, Mensch.
Das. Jedenfalls kannst du quasi, wenn du eine Datei dem Faxgerät schickst und die speziell quasi verändert wurde, dann kannst du damit so ein Faxgerät, Faxnetzwerkdrucker ownen und kannst damit dann weiter ins Netzwerk vordringen. Und genau, es gab jetzt hier von dem, wie heißen die, CP... Checkpoint Research, genau. Die haben quasi mal aufgezeigt, wie sowas aussehen kann, sogar mit einem Proof of Concept, wenigstens in dem Video. Viel Beschreibung, wie es genau funktioniert hat. Genau, aber auf jeden Fall eine interessante Sache. Es gibt immer noch alten Shit und alles ist kaputt die ganze Zeit.
Ja, tja, genau darum sollte man alte Dinge irgendwann halt einfach abschalten, wegmachen
Genau, oder für immer
Maintain durch und Ignoranz.
Ah, ja.
Genau. Ja. Du kannst Oracle schon dafür bezahlen, dass sie das Gerät weiter maintain.
Sehr gut. Gut, aber Jenkins ist nicht kaputt.
Nee, Jenkins hat ganz viele neue, tolle Ideen. Nämlich, also der Hauptentwickler von Jenkins, der, ja, wie heißt er denn?
Ja.
Webseite lädt bei mir gerade ein bisschen langsam. Wird wahrscheinlich gerade neu deployed oder so.
Jenkins.
Kosuke Kawaguchi. Das habe ich bestimmt genau richtig ausgesprochen gerade.
Bestimmt.
Ja.
Der hat so ein bisschen vorgestellt, in welche Richtung Jenkins gehen möchte oder in welche Richtung er Jenkins die Entwicklung sehen möchte. Ich finde, er hat die richtigen Sachen angesprochen. Also er hat gesagt, so, okay, als erste Sache natürlich, Jenkins soll in der Cloud deploybar sein, ohne dass man halt eine Million Sachen anfassen muss. Und das Zweite ist, dass wenn du dir so ein Jenkins aufsetzt, dann hast du da erstmal, keine Ahnung, bist du tagelang mit beschäftigt, das scheiß Teil zu konfigurieren, in diesen 1000 Einstellungstabs. Und am Ende hast du dann Angst, quasi was zu ändern, weil es könnte sein, dass da nicht mehr funktioniert. Und das sind auf jeden Fall Dinge, die mir auch schon auf die Füße gefallen sind. Zum Beispiel, du hast einen Jenkins und du hast diesen Update-Button, aber niemand drückt diesen Update-Button, weil alle Angst haben. Weil wenn das Ding geupdatet wird und dann nicht mehr funktioniert, ist quasi Worst-Case-Szenario.
Kann man das nicht irgendwie mit Jenkins dann updaten oder so?
Also du kannst den Jenkins updaten.
Ja, du baust dir halt so eine Pipeline in Jenkins für Jenkins.
Ja, das Problem ist, du kannst ganz viele Teile von Jenkins nicht programmatisch ändern. Also du hast nicht so eine Config-File oder so, sondern hast halt nur dieses scheiß Web-Interface.
Voll dumm.
Und das ist halt super problematisch. Außer du hast halt so ein Jenkins, Webseiten-Clicker-Dingens, also keine Ahnung was, so ein Chrome oder sowas, der dann gebootet wird, der den Jenkins dann umprogrammiert. Aber das ist natürlich auch ein bisschen tricky wieder. Genau, der beschreibt quasi die Sachen, die in welche Richtung es weitergehen soll und beschreibt auch ein bisschen die Probleme, was halt an Jenkins gerade wirklich richtig kacke ist. Und ja, also wenn Jenkins besser wird, als es jetzt ist, wäre das eine gute Sache, weil in vielen Firmen gibt es halt einen Jenkins, weil das irgendjemand mal aufgesetzt hat. Wahrscheinlich auch niemals auf den Update-Knopf gedrückt, weil es, ja, man muss halt Angst haben, dass es kaputt geht. Und das stimmt. Genau. Also Jenkins sieht eher aus wie aus dem letzten Jahrtausend und irgendwie ist es, ist halt so wie dieses Orchid-Zeug, ja. Dieses Solaris wird halt geupdatet, weil sich das jemand gewünscht hat, aber es wäre ja cool, wenn es wirklich sich weiterentwickelt. Genau. Und alles soll das also dann dahin gehen in kürzere Release-Zyklen. Schneller kann man damit dann kann man quasi schneller Erfolge sehen. Cloud und hat gesagt, also Cloud-Native-Zeugs und halt dieses, dass es halt ein bisschen, dass nicht mehr so fragil ist.
Gibt's denn Alternativen zu Jenkins? Also so.
Also es gibt relativ viele, also es gibt für Self-Hosted gibt es nicht so
ja,
viel.
Ich kenne auch also, so die Dinge, die du halt dann irgendwie so von Atlassian kaufen kannst und so. Ja. Aber jetzt wirklich so auf einer Ebene, was du irgendwie selber hosten kannst, fällt mir jetzt zumindest so spontan, fällt mir nichts ein, was irgendwie mit Jenkins mithalten kann, auch wenn Jenkins halt echt scheiße aussieht und irgendwie so ein bisschen von ein paar Jahren
stehen geblieben
ist. Ja.
Ja. Ja,
was eigentlich voll,
also was ist, ja,
voll schade.
Was es gibt, ist super, also was richtig, richtig cool ist, was ich allen Leuten eigentlich empfehle, wenn die sagen, oh, wir brauchen eine CI-Pipeline, dann sage ich, nehmt das GitLab-CI-Zeug. Weil das ist richtig nice. Das hat total viele Features, die halt wirklich Sinn machen. Und das hat ganz viele Sachen, wo du denkst, wow, das sieht richtig cool aus. Ich kann mir voll die Pipeline anschauen, kann sehen, was gebrochen ist und so.
Stimmt, das ist echt gut. Das ist echt gut umgesetzt.
Ja. Und wenn du es nicht selber hosten willst, dann hast du natürlich Travis und Travis CI und dieses andere Ding, wie heißt es? Gibt es noch ein anderes, so einen anderen Anbieter, der aber das Gleiche macht. Aber für Self-Hosted auf jeden Fall GitLab CI.
GitLab ist zwar auch Pain in the Ass zum Aufsetzen, aber ich meine,
Aber sobald es, naja, wenn es jemand anders macht,
ja, wenn es jemand anders macht, ist es immer okay. Mhm.
Aber das bei dem Jenkins ist halt so, irgendwann muss man halt Sachen ändern und dann geht's kaputt. Und bei dem GitLab ist es eigentlich so, dass es ziemlich stabil, wenn es läuft. Oder wenn man natürlich ein bisschen tiefer gehen möchte, dann gibt es natürlich auch noch das Buildboard, was immer noch ein bisschen Einsatz ist, aber da muss man sich quasi sein Zeug zusammen programmieren, was passieren soll. Ist nicht so richtig spaßig. Tja. Genau. Aber GitLab ist ja die beste Sache.
Ja, das stimmt, hatte ich voll vergessen. Habe ich aber auch schon benutzt und gedacht so, es funktioniert ja richtig gut. Ich habe immer so gedacht, ja, das haben sie halt einfach irgendwie so irgendwas
reingehackt
und gesagt so, ja, wir können jetzt CI, aber die haben das echt umgesetzt. Also.
Ja, und auch der Runner ist ziemlich cool. Also du hast dann quasi CI-Runner und du sagst ihm eigentlich nur noch, okay, connect dich dagegen, hier hast du dein API-Key und dann funktioniert der Rest einfach so. Und du kannst dann so einen Runner haben, der halt Docker-Container spawnt. Und das funktioniert direkt. Und das war eine gute Experience. Ja,
auf jeden Fall. Was wohl
nächstes
auch eine gute Experience ist. Nein, ich weiß nicht, wie gut die Experience ist.
Erzähl mir deine Experience.
Man kann OpenBSD auf dem Microsoft Surface Go aufsetzen.
Warum? Einfach rufen.
Warum? Weil du kein Windows drauf haben
willst. Man muss nicht alle Sachen machen, die man machen kann.
Ja. Man kann auch bestimmt FreeDOS installieren, aber das heißt nicht, dass es nur, dass man was mit anfangen kann.
Ja, aber wenn du OpenBSD installierst, kannst du wenigstens was damit anfangen. Ja, er hat das auf jeden Fall gemacht.
Ja.
Und hat dann so eine.
Gab es geschenkt oder wie?
Das weiß ich nicht mal. Vielleicht.
Na gut. Ja, kann man machen.
Das ist halt so ein kleines Tablet-y Laptop-Dingsy. Ja, wenn man so ein Gerät braucht, ist schon ganz lustig. Und er hat da schön beschrieben, was von der Hardware denn funktioniert und über welche Treiber und was noch nicht funktioniert. Also Bluetooth und Kamera und Gyroskop beispielsweise funktionieren irgendwie nicht so richtig. Ist ganz lustig, wenn ihr so ein Gerät habt, könnt ihr da ein OpenBSD drauflaufen lassen. Ist auf jeden Fall besser, als so ein Windows drauf zu laufen zu lassen. Vielleicht.
Stimmt, zum Zocken kannst du eh nicht gebrauchen.
Genau.
Quasi fertig. Ja, lustig.
Genau.
Okay. Oh, funktionieren voll viele Sachen schon. Finde ich ja cool. Also, wireless, no.
Wireless. Braucht ja auch.
FreeBSD has a work in progress port of A10K. Vor Linux, ICS. Ja. Tja, deswegen hat er immer einen kleinen USB-A-Wireless-Adapter dabei.
Kann man ja. Ich meine.
Kann man so machen.
Kann man so machen.
Genau, dann fühlt man sich wie so ein Mac-Jünger. Der hat auch mal ganz viele.
Ganz viele Dongles.
Leider dabei. Hast du dann deinen einen USB-Port verbraucht oder was im Ding dran ist.
Das ist halt auch voll dumm.
Das Surface Go.
Naja, da kann man ja einen Adapter nehmen, der viele USB-Ports macht.
Das stimmt natürlich.
Das macht die Sache halt nicht besser, aber man kann.
Wie gesagt, da fühlt man sich so wie Mac-Jünger. Die müssen auch einen Adapter in den Adapter stecken, damit das dann passt. Das ist
Dongles, Mann.
Dongles.
Das braucht man heutzutage.
Der Dongle-Lifestyle.
Das gehört einfach dazu. Kommen wir zum Arduino. Oder zur Arduino Kli.
Celi?
Ja, wie auch immer du sagst.
Wer sagt Kli? Ingo? Was hast du gerade gesagt?
Ingo.
Ja, habe ich mich gerade verhört. Ich hoffe, ich habe mich
verhört. Ich hoffe auch, ja.
Wie heißt das? Wie heißt das nächste Ding?
Kli.
Ingo.
Eigentlich CLI, aber macht doch, was ihr wollt.
Command Line Interface, Mann.
Ja, sag ich doch. CLI.
Kli.
Kli ist einfach gut.
Ja, nee, es ist auf jeden Fall super.
CLI.
Und zwar folgendes. Arduino ist ja quasi dieses tolle Programmier-Framework, UI, wo du deinen Code reinhacken kannst und dann diesen hässlichen Editor immer benutzen musst. Und das größte Problem an dem Arduino-Zeug war eigentlich immer der Editor. Für mich jedenfalls. Und der größte Vorteil war, dass du halt diese ganzen Libraries hast und dass es eigentlich total gut schon und viel funktioniert. Jetzt fällt das einzig Schlechte von Arduino einfach weg. Nämlich, es gibt jetzt eine Arduino CLI, die hoffentlich all die Features bereitstellt, die das, die UI bereitgestellt hat, nämlich dieses Hochladen, diese Library-Sachen und so. Und du kannst deinen Lieblingseditor verwenden und musst dann nur noch diese CLI verwenden. Das sieht so ein bisschen aus wie Platformio, wo ich von einigen Monaten schon drüber geredet habe. Platformio ist nämlich auch eine CLI, die sich so verhält, wie man sich das gewünscht hätte von Arduino. Und jetzt gibt's was Offizielles in Anführungszeichen, beziehungsweise den ersten Alpha-Release, der die Möglichkeit hat, auch mit diesen Arduino-Sketches umzugehen, die irgendwie hochladen kann und welche Libraries installieren kann und welche Boards installieren kann. Und ja, also eine Alternative zu dem Arduino UI ist es auf jeden Fall. Und ob es eine Alternative zu dem Platformio ist, das wird sich dann auch rausstellen. Aber ich habe es noch nicht getestet.
Cool.
Genau, also ich find's schon cool. Das ist der richtige Weg. Einfach nur dieses minimale Zeug bereitzustellen und dann können sich die Leute ihren Editor aussuchen. Eigentlich der richtige Ansatz. Ja, genau. Perfekt. Das wollte ich nur einmal ansprechen, war nämlich ganz frisch. Muss man einmal angesprochen haben, dass die Leute nicht aus Versehen die UI benutzen, obwohl sie die Möglichkeit hätten, nur die Kommandozeile verwenden zu können.
Ja, das ist sicher sehr praktisch.
So, nächstes.
Redis. Und zwar, Redis ist ja irgendwie unter der BSD-Lizenz lizenziert. Und dann haben ganz viele Leute sind halt irgendwie hingegangen, haben gesagt so, ja, voll
geil, nehmen wir.
Ja, voll gut, nehmen wir. Machen hier ein Businessmodell draus oder so. Und
hosten das super mega Redis.
Genau, und hosten das als Service und machen da voll viel Asche.
Aber wer hat denn Redis as a Service? Was ist denn das für ein Quatsch, bitte?
Ja, weiß ich nicht, aber ganz viele Leute können wohl ganz viel Geld damit machen.
Sagen die
Redis-Leute zumindest und finde voll doof und dann haben sie nochmal so eine Lizenz-Clause eingeführt und gesagt, ja, für kommerzielle Vermarktung der Software im Rahmen kostenpflichtiger Dienstleistungen bei Verkauf oder bei Vermietung ist das nicht erlaubt. Voll gut. Es ist halt.
Ist dann so wie die AGPL halt.
So ein
Arschloch-GPL.
Bisschen, ja. Und es ist halt so.
Aber noch schlimmer, oder? Also die AGPL sagt ja eigentlich nur, dass du quasi alles deine Kinder unter AGPL stellen musst.
Alles unter deine Kinder, ja, genau.
Also alles, was du da stimmt. Fast einmal dran vorbeigerochen hat. Aber da ist es ja wirklich so, dass es explizit
kommerzielle
Nutzung ausschließt.
Ausschließt, ja. Und was sagen alle dazu? Die sagen alle,
ja, ich glaube
nicht,
dass es irgendwie doof ist.
Es ist schon irgendwie ein bisschen doof und so ein ziemlicher Assi-Move.
Assi-Move. Ja,
aber ja.
Ist eigentlich schon Redis jetzt gefolgt worden? Damit es quasi weiter unter der BSD-Lizenz laufen kann? Weil du kannst ja quasi ab dem Punkt, bevor sich die Lizenz geändert hat, kannst du ja weiter das unter der BSD-Lizenz verwenden. Guck mal, Redis,
ich Fork. Glaub. Ja, es.
Das ist ein bisschen unschön.
Also, ja. Es ist irgendwie auch, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nicht für das Core Redis-Dingsy, sondern für die
Extensions?
Genau, die Extensions obendrauf, also irgendwie so Redis Search und irgendwie Redis Graph, Redis JSON und so. Ja. Und ich glaube, wenn du halt irgendwie sowas haben willst, dann also wenn du ein Redis haben willst, dann willst du vermutlich auch gewisse Dinge da draus haben. Das ist dann halt ein bisschen unschön, das musst du dann irgendwie selber hacken oder oder irgendein Open Source Ding sie finden
oder die alte Version nehmen
oder die alte
die
Version
der BSD statt
und einfach nie mehr updaten, ja, und das dann halt irgendwie genau, auf dein Solaris. Ich
habe dann gefragt, ja, ob sie sich ein neues Update rauslassen.
Genau. Das läuft nicht mehr auf meinem Solaris.
Ja, ich meine, das ist ja die alte Frage, was für ein Geschäftsmodell machst du, wenn du Open Source fährst? Da gibt es ja verschiedene Ansätze. Open Core Modell, und das ist jetzt das, was die hier fahren an der Stelle.
Ja.
Das heißt, du hast einen offenen Kern, der halt unter einer offenen Lizenz steht, und dann machst du halt Enterprise Features ringsrum. Und das ist genau das, was die jetzt, was die Redis Labs hier an der Stelle machen.
GitLab macht es ja auch so, wenn dort hast du ja auch einen Open Core. Aber wenn du dann so ADAP oder so einen komischen Enterprise anderen Quatsch haben willst, dann sollst du dafür dann bezahlen.
Ja. Ja, gibt es immer unterschiedliche Meinungen. Ich meine, schöner ist natürlich, wenn du das dann so machen kannst wie Nextcloud, wo du halt alles freigibst und dann halt nur Services verkaufst. Ja, aber unterschiedliche Philosophien. Der eine sieht, dass er halt nur so Geld machen kann, und der andere schafft es auch anders oder so. Das ist halt so.
Ist ein bisschen scheiße, aber irgendwie, ja.
Ja, ich meine, für Geld verdienen müssen sie alle, ja, und die einen sehen das halt nur als Weg. Ja, das ist vielleicht, das hast du dann, wenn du eine bestimmte Größe hast oder auch nicht, kannst du halt nur so Geld verdienen. Ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, wie ihr Businessmodell aussieht oder was die Leute, denen die Firma gehört sozusagen, das sind ja dann auch alles Investoren, was die halt an, ja, Wertschöpfung da rausholen wollen. Die wollen ja auch immer, dass die Firma mehr wird und dann auch immer Geld verdienen und jetzt einen Anteil verkaufen und so. Das spielt ja da auch immer alles rein, wenn du dann, weiß ich nicht, nur so eine mittelständische Firma bist und sagst, wir wollen halt nur so funktionieren, dass wir unsere Mitarbeiter bezahlen und dass wir bezahlt sind und der Rest geht uns nichts an. Dann kannst du halt ein anderes Businessmodell fahren, als wenn du da halt viele Venture-Kapitalgeber hast, die halt alle ihre 100%, 200%, 300% daraus ziehen wollen. Das ist halt so.
Sad.
Immerhin ist das Core-Ding noch Open Source, was schon ganz nett ist. Ist besser als nix.
Ja, sonst wär's halt geil.
Nein, ist nicht besser als nix. Ist auf jeden Fall, nix auf jeden Fall besser.
Ja.
Nix ist immer besser. Genau, ja.
Nix ist da besser als
gut.
Redis.
Das. Hm. Ja,
vielleicht.
Ist so, außer ihr braucht Redis.
Könnt Äpfel mit Birnen vergleichen.
Doch, können siehst du auch.
Haben wir gerade gemacht.
Das haben wir gerade gemacht.
Ihr sollt nicht.
Tja.
Das ist eine andere Sache.
Man sollte viele.
Aber wir haben die Macht.
Ja, wir haben über viele Dinge schon gesprochen, die man nicht sollte. OpenBSD auf Microsoft Surface Go installieren. Irgendwie diese alten OS einzusetzen.
Genau, die Enterprise Programming Language, wir haben über so viele Sachen schon geredet.
Ich meine,
die Oracle
McAfee empfiehlt,
die Oracle Cloud und dass die neue Solaris-Version rausgekommen ist, das ist einfach eigentlich ein.
Aber was man machen sollte oder wenn man Glück hat, archive.org verwenden, weil es ist jetzt vor Gericht als Beweismittel zugelassen oder so.
Genau, es ist einmal auf jeden Fall vor Gericht als Beweismittel zugelassen worden, was eine gute Sache ist, weil ich liebe archive.org. Archive.org, beste Sache. Gleich nach, was war das andere Ding, was ich gut fand? Arduino? Oder vielleicht davor sogar noch, ja.
Oh Gott.
Genau. Archive.org hat ja die Wayback Machine, also diese Internet-Webseiten-Speicherungs-Dingsy. Und hier ist es jetzt so, dass es vor Gericht ein Auszug aus Archive.org verwendet worden durfte und der quasi als Proof angesehen wurde. Und das ist eine coole Sache. Das heißt, wenn ihr da irgendwelche bösen Sachen habt, die auf irgendwelche
ja, also wenn ihr wieder mit Nazis irgendwo marschiert seid oder so.
Achso, ja, das auch. Das auf jeden Fall auch. Das ist natürlich dann ein bisschen blöd. Aber ihr könnt immer ein DCMA-Takedown Nachricht schreiben. Das habe ich natürlich nicht gesagt an die Nazis, sondern nur an Freunde. Jedenfalls, also ich fand's cool, dass archive.org jetzt quasi einen höheren Stellenwert hat als nur, ja, es ist halt irgendwie eine andere Webseite, die an die Webseiten speichert, sondern halt was cool ist halt.
Okay, irgendjemand hat gesagt, es ist legit. Gut, wunderbar.
Genau, perfekt. So, da siehst du es.
Nextcloud. Nextcloud ist überall.
Nextcloud überall. Ingo, du hast es auch gelesen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden.
Gelesen habe ich es nicht. Ich habe irgendeine Pressemitteilung gekriegt, die ich halb gelesen habe. Auf allen NEC-Routern ist jetzt Nextcloud installiert.
Ist auf allen NEC-Routern jetzt Nextcloud installiert? Das habe ich mich nämlich gefragt. Was ist das denn bitte?
Was ist NEC? Genau. Und warum stellen die Router her? Das ist quasi so wie bei uns die Fritzbox. Das ist quasi so, als hätten sie in Deutschland gesagt, auf allen Fritzboxen ist jetzt die Nextcloud.
Aber so ist jetzt also auf allen NEC-Routern. Also ich meine, Nextcloud, die Installationen sind doch irgendwie, weiß nicht, 20 Megabyte irgendwie PHP-Files oder so. Wie können das denn diese kleinen Kribbelboxen ab?
Na ja, komm, 20 Megabyte haben die schon Platz.
Nee, nicht Platz, sondern das 20 Megabyte PHP-Code. Ich verstehe es nicht. Das geht sind, das? Kann man das ja, da einfach?
Doch.
Scheint.
Weil siehst du brauchst, doch. Wie schnell ist das? Performt es überhaupt?
Ist doch egal.
Nee,
aber es ist halt drauf.
Egal. Die haben sie jetzt auf allen von diesen scheiß Krippelrudern drauf gemacht.
Ja, letzte Woche haben wir doch groß geredet über Federation ist gut. Also haben wir jetzt ganz viele Federated Nextcloud Nodes.
Also ich weiß nicht, Netzwerk. Ob das eine gute Idee ist, muss ich sagen.
Doch, das ist eine total super Idee.
Ja, die Idee ist schon.
Jetzt sei nicht immer so pessimistisch.
Oder ja. So? Wie funktioniert das?
Die federaten alle miteinander.
Und was ist, wenn es jetzt irgendeine Schwachstelle in diesem scheiß Nextcloud-Zeug gibt, ja, dann ist es quasi überall.
Nee, auf eine Million japanischen dann da.
Was?
Waffelcomputer.
Auf Waffelcomputer? Und das ist dann nicht, oder was?
Nein.
Du sollst dieses...
Die wissen das.
Also ich verstehe nicht, du sollst dieses Nextcloud dann als private Dropbox machen, aber willst du das dann auf die 16 Megabyte Flash machen, oder was?
Ja.
Du weißt doch gar, diese NEC-Router sind vielleicht viel besser als uns.
Ja, aber da kannst du bestimmt so einen USB-Stick ranmachen, irgendwie mit weiß ich nicht, mittlerweile ja irgendwie 128 Gigabyte oder so.
Nee. Also mittlerweile, also die Fritzboxen haben ja auch alle USB 3. Also von dem her.
Das geht schon.
Okay, alles klar. Ja. Also du machst es dann da ran und dann hast du deine Nextcloud oder
ja,
was?
Ja, da hast du deine Nextcloud auf deinem Router. Ist doch super.
Ich find's total weird. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll.
Du bist also ja auch ich kein finde, Japaner, ist, du verstehst es nicht.
Also ich denke nicht, dass es eine gute Sache ist.
Wieso nicht?
Also
weil du das auf eine Million Router ausgerollt hast und hast die Leute das
Millionen.
Wollen. Ah, dann ist in Ordnung. Eine Million wäre schlecht, aber 25 Millionen, das ist sehr gut.
Ja. So.
Wie funktioniert das jetzt? Also,
wer weiß
das
schon.
Wird es dann auch geupdatet? Wer maintaint das und was passiert, wenn das...
NEC und Waffelcomputer.
Aber das ist so total absurd.
Ja, aber ich meine, ob da jetzt noch Nextcloud draufläuft oder ob da halt sonst irgendwelcher Scheiß draufläuft, der nicht gemaintaint wird, spielt jetzt irgendwie auch nicht so eine Rolle. Nextcloud
machen die ein eigenes VPN dann? Oder ist das einfach vom Internet aus erreichbar?
Hoffentlich ist das vom Internet aus erreichbar. Du wirst ja.
Denke.
Das ist total krass einfach.
Ja,
das ist so. Das ja, ich mache es Admin-Interface auf jeden Fall ins Internet von meinem Kabelruder.
Hallo?
Was ist,
ja, wahrscheinlich
wenn
wirst du ja noch die Möglichkeit haben, das ein- oder auszuschalten. Also ich nehme es oder ich hoffe es so, dass du als Nutzer sagen kannst, ja, die Funktion willst du oder willst du nicht. Aber ich wissen tue ich es auch nicht. Und wenn nicht, also ja, da musst du halt deinen Routerhersteller sozusagen verklagen, wenn der sich nicht drum kümmert, dass der Scheiß ordentlich gewartet wird.
Also der Frank hat gesagt, I believe routers are a great platform to bring self-hosted clouds into the houses of millions of users.
Das ist korrekt, ja. Das ist nicht falsch.
Ja, weil die schon da sind. Genau,
das stimmt,
die sind schon da. Du steckst nur eine USB-Festplatte dran und dann bist du fertig.
Er hat auch nicht gesagt, ob er denkt, dass es eine gute Idee ist, sondern einfach nur, dass es funktioniert.
Ja. Oh, und da hat er natürlich
also
recht. Es funktioniert schon.
Also, ich finde es höchst bedenklich. Höchst bedenklich.
Nein, PHP ist sicher und aller PHP-Code ist total.
Das Problem ist ja, du brauchst ja die komplette Infrastruktur, damit du diesen scheiß PHP-Code ausliefern kannst.
Ja,
du brauchst
aber
einen Webserver.
Sind doch mittlerweile
du brauchst einen PHP-FPM. Du brauchst
ja
diesen anderen Shit. Und dann brauchst du
und?
Du brauchst den Port 80 im Internet von 25 Millionen Routern.
Nee, 443.
80 braucht keiner mehr.
Ah ja, nee, von 80, damit du auf 443 redirecten kannst, oder?
Tja. Und? Hm.
Aber
auf 80 hängt schon das normale Admin-Interface.
Stimmt. Ah nee, dann. Klar. Auf 80 dann, ja. Dann war das
Wenn nicht, dann vielleicht auf 8888.
Und er redet, also irgendwie reden die auch von irgendwelcher Federation und das heißt dann, dass alle 25 Millionen Router miteinander federated sind? Mhm. Oder?
Ja.
Ist doch gut.
So ja. Gut.
Damit du mit deinem Nachbarn Daten teilen kannst, du verstehst es nicht.
Nee, ich verstehe schon
willst den nicht. Du willst ja nicht mit dem USB-Stick zu deinem Nachbarn rüberrennen. Du willst ihm einfach sagen, hier liegt auf meiner Nextcloud, Link geteilt. Ja.
Also wenn unser Internet nicht DS-Lite wäre, dann schon. Also in Japan ja. Vielleicht. Aber ja,
in Japan geht das.
Also.
Ich fände es total gut. Das ist so, wie wir unsere Sendung teilen. Also eigentlich liegt es auf Markus Nextcloud, aber eigentlich auch auf meiner irgendwie so.
Und das also ich glaube, es liegt immer auf Markus seiner, oder?
Ach, weiß ich nicht.
Also auf meiner liegt es auf jeden Fall nicht. Wird ziemlich voll gehen, weil es voll die riesigen Files sind.
Nee, auf deiner liegt es nicht. Ach, egal. Auf jeden Fall sind die federated untereinander.
Die sind brutal federated. Weil keiner weiß genau, was bedeutet, aber es federated.
Das funktioniert. Das ist das Schöne.
Ah, das ist echt gut.
Das ist doch völlig egal, wo die Daten liegen. Hauptsache, du kannst auf sie zugreifen.
Hm. Haben die mal geschaut, wie gut es skaliert? Weil 25 Millionen ist jetzt schon eine Zahl, die jetzt gegebenenfalls nicht mehr so wunderbar skaliert.
The collaboration with Nextcloud and in its platforms is very exciting.
Ja.
Das werden wir ja sehen. Waffelcomputer, willst du schon sagen?
Also ich würde gerne, also wenn uns jemand in Japan hören sollte, was ich toll fände, dann würde ich gerne wissen, wie das funktioniert, wie das aussieht, weil in dieser komischen Ansage steht nur quasi irgendwelche Kommentare von Leuten, die es gut finden und ja, wie gesagt, irgendwo, das ist so, dass sie sagen.
Ja. Ich, wie gesagt, das ist so, als würde AVM jetzt ankündigen, das ist auf allen Fritzboxen drauf. Und dann wäre das genauso. Da läuft ja auch ein Webserver und läuft doch alles schon drauf.
Ja, aber
dann
der ist doch auch
eine nette Festplatte dran. Natürlich ist er auch im Internet standardmäßig, sondern eine Fritzbox, die ist im Internet.
Ja, aber doch nicht der offene Port 443.
Ja, und? Aber dann gehst du über die MyFritz da dran und dann ist es ja in der MyFritz-Community.
Was ist eine MyFritz-Community, Mann?
Siehst du, du hast überhaupt gar keine AVM, du hast überhaupt gar keine Ahnung. Du kannst dich zu diesem Thema überhaupt
ist gar nicht äußern. Ist vielleicht auch besser. Also vielleicht will man das ja auch nicht. Möchte ich jetzt schon mal dem Felix vielleicht ein bisschen recht geben.
Das ist, MyFritz ist das Dyn-DNS-Schüsselgedöns von AVM. Dann Fritzbox. Hast du deine Fritzbox quasi von außen für dich erreichbar. Dann loggst du dich halt auf myfritz.net oder sowas ein und dann siehst du alle deine Fritzboxen, die du da mit dem Account connected hast und dann kannst du da draufgehen und Blödsinn machen.
Über HTTP.
Und wenn sie das genauso
über bestimmt. HTTPS.
Wenn sie das genauso oder wenn sowas ähnliches bei NEC auch ist, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich glaube, das wissen sie auch selber noch nicht oder keine Ahnung. Jedenfalls ist da ja noch kein fertiges Produkt. Dann könnte das ja genauso sein. Dann loggst du dich da ein, hast du deine ganzen eigenen Router, siehst du, und wie gesagt, du kannst schön Sachen mit deinen Nachbarn teilen oder mit anderen Leuten aus Japan. Kannst du eine Datei irgendwie hochladen auf deinen Router und dann gibst du sie frei für den, der in Fukushima lebt oder so. Weil ist ein Strahlen
Excel-Tabelle. Ingo, einfach nein!
Mann, ja, gut.
Also dieser
NEC liegt halt woanders.
NEC, das sind nicht nur Router wohl, das sind nicht so kribbelige Armboxen, sondern das sind wohl richtige, also in Anführungszeichen Server mit irgendwie 8 GB RAM, 4 Core Atom, mit einer Festplatte und mit einer RAID-Option. Und dann kannst du da auch VPN und NAS und was auch ich, was weiß ich für Zeug alles machen. Und na gut, wenn das ein echter Computer ist, sure. Aber trotzdem finde ich das bedenklich, weil irgendjemand muss das ja auch updaten und sind die dann.
Ja, da werden die sich schon drum kümmern. Wenn die das anbieten zusammen, ich habe da das vollste Vertrauen in Waffelcomputer.
Okay, das ist Vertraue der Waffel. Die Waffel ist dein Freund.
Ich finde den Namen geil. Waffelcomputer. Waffelcomputer.
Das Einzige, was eine Person mit einem Waffelcomputer stoppt, ist eine böse Person mit einem Waffelcomputer stoppt, ist eine gute Person mit einem Waffelcomputer.
Oder Sirup. Genau.
Ja, oder Sirup.
Okay, also sind richtig fette Boxen, die können das. Können so, sollen wir die Security-Themen einfach, das schaffen wir heute nicht mehr. Oder ich schaffe das.
Wie haben wir es denn überhaupt?
Es ist 22 Uhr.
Ah, ich glaube, wir müssen ich nehme mir vor, ja, für die nächste Woche das wirklich mal gelesen
das
zu haben.
Das war richtig, genau. Dann
und dann kann ich das was über Foreshadow sagen.
Sehr schön. Aber so aus TLDR, CPUs sind halt kaputt.
CPU, ja, CPU. Schon wieder diese
alle.
Alle?
Alle.
Intel nicht nur?
Nee, ich glaube
nicht. Aber alle haben ein Problem wie Meltdown. Und Meltdown war dieses Schlimmere von den beiden.
Genau, ihr könnt euch den Talk, den ich am Anfang der Sendung empfohlen habe, ja, mal anschauen. Da erklärt er ganz viele dieser Grundlagen. Und dann wisst ihr, dass in der nächsten Sendung, wenn uns der Felix dann erklärt, was da alles
wenn
kaputt ist, dann haben wir die Basics. Das wäre voll gut.
Wunderbar, ja.
Sehr schön. Dann kommen wir zu LazyFoo. I don't wanna learn your garbage query language. Und da hat jemand mal so geschrieben, so, ja, eigentlich will er einfach nur SQL schreiben. Und nicht all diese DSLs, die es ja mittlerweile für alles gibt, irgendwie. Man benutzt ja, wenn man so ein, die coolen Leute oder so, benutzen so ein OM, so ein Object Relation Manager, glaube ich, oder so. Was Model. Halt einfach so ein Stück Code ist, was irgendwie, anstelle, dass man halt direkt mit seiner Datenbank spricht, ist halt so ein, ja, so ein Stück Code, was halt dazwischen ist, und das heißt, man kann seine Tabellen dann irgendwie normalerweise halt so in Code beschreiben und kann dann halt auch direkt in Code irgendwie so SQL-Queries im Prinzip schreiben, aber es ist halt jedes Mal ein bisschen anders. Und er sagt halt, und da hat er schon auch ein bisschen recht, ja, eigentlich macht es keinen Sinn, all diese komischen OMs zu lernen, wenn man auch einfach SQL machen könnte. Und es halt offen und einfach und halt auch portabel und so. Ja. Was diese OMs also, halt voll nicht sind.
Also manche Sachen machen halt schon Sinn, dass, also wenn du einen besonderen, ganz speziellen Use Case hast und der halt primär in deiner Software verwendet wird, dass man da eine DSL sich für baut, um genau diese Use Cases halt einfacher lösen zu können. Und natürlich, wenn du halt mit 100 verschiedenen Produkten zu tun hast, ist es blöd, aber wenn du halt mit einem Produkt oder mit deiner Software halt sehr viel zu tun hast, dann ist es schon, dann denke ich schon, dass dir das dann viel abnimmt. Aber wenn du natürlich Glue-Code zwischen 100 verschiedenen Software-Dingen schreibst, dann geht dir natürlich das super auf den Sack.
Ja.
Und also, dass DSL jetzt grundsätzlich eine schlechte Idee ist,
also,
denke ich.
Also, das sagt er auch nicht. Er sagt nur für SQL-Abfragen. Für Dinge, die
also
du in SQL
du
machen
SQL
kannst, ja, kannst du ja halt einfach SQL machen anstelle irgendwie. Ja.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine SQL-Datenbank hast, sowas wie, wenn du so eine Datenbank hast, die verhält sich so wie eine Time-Series-Database, dann ist halt das Wichtigste, dass du halt auf Zeiten relativ leicht zugreifen kannst. Und das ist halt in SQL nicht so super einfach, wenn du jetzt sagen kannst, im Splunk kannst du, glaube ich, sagen, die letzten, keine Ahnung, die letzte Stunde oder sowas, möchte ich gerne die Sachen zusammengefasst haben oder sowas, möchte ich dann quasi alle Nutzer haben oder so. Dann macht halt in dem Fall eine DSL schon.
Ja, ja, also, keine Ahnung. Ich finde es auch, diese OMs sind halt meistens, ist so ein Convenience-Ding, ist halt häufig einfacher, irgendwie mit so einer DSL sein Query zusammenzuschreiben, ist halt lesbarer, als wenn es dann halt irgendwie so SQL.
Ja, wenn es halt wirklich Vanilla SQL ist, ja.
Vanilla SQL ist halt auch ein bisschen scheiße, muss man schon sagen.
Ja.
Ist halt, ja.
Das stimmt. Also ich denke, die Leute, beziehungsweise die Teams haben sich in den meisten Fällen sich schon Gedanken gemacht, warum die das tun. Und natürlich gibt es immer Leute, die Dinge doof finden, aber man kann, ja.
Ja, also ich auf der anderen Seite verstehe ich es natürlich schon, gerade so, wenn man halt mit vielen Dingen zu tun hat und jeder seine eigene dämliche Query Language erfunden das hat, das ist halt schon auch ärgerlich. Sag ich jetzt mal, wenn du jedes Mal irgendwie eine neue Query Language lernen musst, einfach nur zum Wissen, so ja, eigentlich ist es halt so ein bisschen SQL.
Ja, klar. Das verstehe ich, wie gesagt, auch. Aber ja, wenn man halt ein bisschen tiefer geht oder viel damit arbeitet, kann ich mir schon vorstellen, dass bestimmte Sachen dann mehr, also dass du deine DSL hast, das schon cooler ist. Ja, aber es ist ja nur ein Typ im Internet, der irgendwie gesagt hat, dass irgendwas...
Der rumgeheult hat.
Er sagt ja auch nicht, man soll irgendwie eben... Er sagt nicht, dass man keine DSLs haben soll, sondern er sagt halt einfach, er will irgendwie zusätzlich zu den DSLs halt auch einfach ein SQL-based Access im Prinzip zu dem Scheiß.
Genau. Also du kannst deine DSL haben und du kannst SQL.
Genau.
Das wäre eine ganz gute
Sache. Das ist eigentlich auch okay. Also.
Ja, klar.
Also der hat rumgeheult und
traurige
Felix, du willst auch noch rumheulen.
Ich will auch noch rumheulen.
Erzähl doch mal.
Sony Xperia. Genau, Sony Xperia XZ3. Erstens mal, voll doof, es gibt irgendwie kein Compact oder zumindest haben sie keins angekündigt und ich weiß nicht, ob sie das noch machen. Sieht irgendwie nicht so aus.
Ist ein Compact?
Voll schade. Es gibt
kleiner.
Genau, es gibt das bisher gab es immer so irgendwie das XZ und das XZ Compact, das XZ2 und das XZ2 Compact. Und das Compact war halt immer so das Kleine. Irgendwie ein bisschen kleineres Display und teilweise von den Specs so ein bisschen schlechter, aber halt irgendwie immer noch fast so gut. Aber normalerweise irgendwie nur so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall auch immer billiger. Als das große. Und keine Ahnung, ich brauche halt eigentlich nicht so ein Riesenphone. Und das gibt es irgendwie nicht. Und zusätzlich dazu ist es irgendwie, das XZ3 ist irgendwie nicht so, von den Specs her und so, ist halt nur so okay und es hat irgendwie kein, wo ich immer noch nicht drüber hinwegkomme, es hat halt kein AUX. Ausgang.
Oh, es hat keinen Klinkenstecker.
Es hat keinen Klinkenstecker mehr. Es ist halt das irgendwie ist voll ärgerlich.
Das stimmt, aber man gewöhnt sich daran.
Es ist verhältnismäßig, ja, ich glaube schon, dass man sich daran gewöhnt. Kauft man sich halt irgendwie.
Aber es ist trotzdem scheiße, fucking Dongles, Mann. Ich fühle mich an wie so ein Apple-User.
Ja, komm ich gleich zu. Ist halt echt scheiße. Und irgendwie so, dann habe ich so ein bisschen sonst noch rumgeschaut, irgendwie aktuell so mit Handys. Zum Glück funktioniert meins aktuell noch.
Was hast du denn für eins? Hast du ein Nexus 5?
Nee, ich hab das...
Bald einfach für mein Nexus 5, Mann.
Ich hab das XZ2 oder so.
Oh, keine Ahnung. Also hat das Lineage?
XZ2 Compact. Nö, aber es bekommt Security Updates von Sony immer noch.
Ich hab nur ein Sony Xperia X.
Du hast noch kein XZ.
Nee, geht ja auch nicht.
Nee, ich hab,
keine Ahnung.
Was habe ich denn? Ich hab,
ja, weil da mein Betriebssystem nicht drauf läuft.
Ach, das ist dieser
Schild. Das ist voll tragisch. Das
verklebt immer noch. Oh, sad. Kriegst du eigentlich noch Security-Updates?
Immer. Gestern habe ich erst eine neue Version draufgespielt.
Oho.
Early Access. Ja.
Wow. Und was hat sich da geändert?
Ja, einen Mail-Client, ganz viel. Und die Kamera kann jetzt auch Firmware in voller Auflösung...
Wenn sich der Mail-Client geändert hat, ich verstehe es nicht ganz, muss ich sagen.
Die Kamera kann jetzt in höherer Auflösung benutzt werden und so.
Hä?
Ja. War ein Softwareproblem.
Nach wie vielen Jahren? Nach 5 Jahren oder was? Was ist das? Also, was? Ingo?
Voll gut.
Was? Was ist? Ich verstehe nicht. Haben die das vergessen, dass es ging? So, whoops. Oh, da haben wir diesen einen Dings vergessen, diesen Flag. Make good photos. Oh, na, ist ja blöd jetzt. War halt die ganze Zeit auf schlecht eingestellt.
Tja, voll schade. Kann ja mal passieren, ne? Kann man ja dann in Software fixen.
Ja, ich habe mir ein neues Telefon gekauft, das kann man ja einfach dazu tun. Ja. Passt nicht ganz zu Mimi, aber das hat jetzt so schön vom Thema gepasst.
Erzähl mal, ist das
gut? Ich habe mir ein Essential Phone gekauft.
Ein was?
Essential, Mann, das ist von diesem einen Google-Typen, der gesagt hat, hier, ich mache eine neue Art, wie man Handys benutzt oder was auch immer.
Aha.
Es war quasi vor einem Jahr war es ein iPhone. Jetzt hat mein Nexus 5 abgelöst. Von der Größe her ist es ein ganz kleines bisschen größer als mein Nexus 5 und das ist okay. Es ist ein Stück schwerer, aber es ist nicht viel größer und das heißt, es passt immer noch mal in meine Tasche rein. Ich habe es mir gekauft, weil es billig war. Also es hat 250 Euro gekostet, aus USA importiert, und das war ein guter Preis. Hat irgendwie 120 GB Platz, hat irgendwie das neueste Android drauf, hat ein randloses Full Display, das heißt quasi das komplette, also ist komplett gefüllt eigentlich. Und es hat diesen tollen Notch. Deswegen habe ich es mir gekauft eigentlich.
Lohnt sich das?
Also als Ersatz für mein Nexus 5 ist es gut, weil die Kamera ist ein Stück besser und ich habe halt keine 16 GB Platz mehr nur, sondern halt einfach jetzt irgendwie, weiß nicht, verachtfacht. Und von der Performance her, ja gut, ist halt ein modernes Telefon. Aber so sonst, ja, kann man auf jeden Fall benutzen. Und also auch vom Preis war es einfach hammermäßig gut. Genau. Und was kann man dazu noch sagen zu dem Telefon? Ah, es ist komplett verglast, was übertrieben nervig ist. Das heißt, quasi, also es fällt dir die ganze Zeit aus der Hand, weil es halt total rutschig ist. Es hat den Fingerabdruckleser hinten, was ich cool finde. Also du gehst dann quasi mit deinem Finger hinten an den Fingerabdruckleser ran. Das gefällt mir eigentlich ganz, ganz gut. Und die Kamera ist, wie gesagt, ganz anständig.
Das finde ich bei meinem aktuellen halt recht geil. Ich weiß nicht, warum das andere Hersteller nicht machen. Normalerweise oder häufig hast du ja dann irgend so ein Ein-Aus-Schalter-Dingsi. Ja. Und die haben den Fingerabdrucksensor halt einfach in dieses Ein-Ausschalter-Dingsi gemacht. Das heißt,
das ist ganz gut.
Da auf der Seite, wo du deinen Daumen halt eh drauf hast, um dein Handy so ungefähr in der Mitte, also so ein bisschen eher oben, Mitte oben, wo du deinen Daumen beispielsweise eh drauf hast, um dein Handy an- und auszumachen, ist halt einfach der Fingerabdrucksensor drin.
Das ist ganz gut.
Und das ist eigentlich aber ganz smart.
Hinten funktioniert das ganz gut, also man drückt drauf und geht das Handy halt an. Das ist schon ganz okay. Genau. Ja, wie gesagt, also es ist halt irgendwie so ein neumodisches Telefon. Es kann halt diese schnellen Dinge. Mit Android 9 ist, ich weiß nicht, ob es irgendwas anders macht, aber.
Aber es ist halt Android 9. Es ist halt up to date. Es
ist halt irgendwie das Neueste, genau. Und sie hat gesagt, der macht für immer Updates oder so. Mal gucken, wie lange. Ansonsten kommt Lineage dafür dann, hoffentlich. Jetzt brauchen wir es gerade noch nicht.
Das sieht ganz nett aus.
Ja, und das Bild ist ganz gut, also dieses Display. Aber ich, wie gesagt, mein altes Telefon war ein Nexus 5, deswegen ist quasi meine Bar halt nicht so richtig hoch.
Ja, I see. Hast du dir diese 360-Kamera dazu gekauft?
Nein, Mann, nicht. Scheiß drauf.
Ach,
warum?
Weiß ich nicht, weil es geht. Ja.
Also die gab es mal für 19 Euro oder sowas. Wenn die nochmal für 19 Euro kommt, dann würde ich die wieder nehmen. Würde ich die nehmen, aber nicht für den Originalpreis.
Ja. Ja.
Letztens gab es das Telefon, glaube ich, nochmal. Da hat es dann umgerechnet 230 Euro gekostet oder so. Und das für ein halbwegs anständiges Telefon ist das schon echt, echt gut.
Ja, also. Aktuell, das habe ich jetzt gerade geschaut, hat es irgendwie auch mehr gekostet, als du gerade gesagt
ja,
hast.
Ja, nee, du kaufst es hier, ich kann mal hier.
Für, 400
ja, Dollar. Genau, 400 ist ja Normalpreis, aber dafür würde ich es nicht kaufen. Also 400 Dollar auch nicht. Essential, ich kann das hier mal ganz, ich kann es einfach verlinken hier. Ja. Kann man den MyDeals-Link verlinken. Da habe ich es quasi hergehabt. Essential, fang.
Mach das mal.
307 kostet es jetzt gerade, 307 Euro, das ist auch nicht so teuer. Essential.
Tja.
Phone. Ja, macht mal weiter.
Dann.
Was gibt's noch zu weinen?
Spotify Podcasts. Ist halt. Möchte ich hier mal for the record klarstellen.
Was ist Spotify
Dinge,
Podcast? Was?
Dinge, die kein RSS-Feed haben, wo so MP3-Files oder von mir aus auch so OGG-Files oder so, M4A-Audio-Files rausfallen, sind halt keine Podcasts.
Das stimmt.
Weil diese Spotify-Leute, die sagen, oh, wir haben jetzt Podcasts und so, und der einzige Weg, wie du diese Podcasts hören kannst, ist halt über ihre App. Das ist kein Podcast. Das ist nicht die Idee von Podcast. Geht weg mit eurem Scheiß. Nennt es irgendwie, was weiß ich.
Abo, Audio-Abo.
Audio-Abo bei Spotify, genau.
Labermusik, ja, das ist oder echt so. Was weiß ich. Mir eigentlich egal, aber nicht Podcasts. Sind keine Podcasts. Ja.
Ach.
Wollte ich mich mal.
Dieses, fest und flauschig, ja.
Ja, ja.
Pass auf. Das sind halt. Ich hab da gibt's so einen Typen im Internet. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich die Seite finde. Aber der nimmt die Sachen auf.
Ja, es gab irgendwie.
Und dann macht er so ein RSS-Feed.
Ja, ja, genau. Es gab irgendwie mehrere und ich glaube, aktuell macht das jetzt aber niemand mehr. Das ist halt ein bisschen.
Ach,
das
ist doch scheiße.
Ja, es, darum, habe ich das auch irgendwie mitbekommen. Ja. Finde ich nicht okay. Ich werde mir jetzt halt nicht irgendwie Spotify runterladen. Für den Scheiß. Sondern einfach, nee. Einfach nein.
Nee, einfach dagegen sein, genau.
Der Scheiß geht einfach nicht. Ja, vielleicht schreibe ich mir.
Dann hör's halt nicht.
Ja, ja das, auf ja, das gut. Läuft's jetzt halt okay. Hinaus. Ich werde es dann halt einfach nicht hören. Außer irgendjemand ist halt wieder so nett und drippt's und packt's halt in RSS-Feed rein. Und macht halt einen Podcast draus. Und sonst können sie.
Die sind eh nicht so lustig.
Die sind eh scheiße. Genau, sind die sind eh scheiße. Finde ich sowieso doof.
Gucken, ob ich das hier bei mir noch habe. Ah, ich hatte das bei mir ja auch nur drin.
Genau.
Ja, ich glaube, ich finde es auch nicht mehr.
Ja. Tja, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht mehr. Jetzt aktuell gerade niemand mehr ein RSS-Feed davon macht. Was ein bisschen schade ist. Aber hey, es gibt genug andere.
Ja, ich hab's gefunden. Ich hab's einfach gegoogelt. Du gibst fest und flauschig RSS ein und nimmst, glaube ich, das erste.
Und das funktioniert noch?
Oh nein, er hat gesagt, dass er den Dienst er hat einen Brief bekommen. Dass
ja, sag ich ja. Das halt, ja, ist halt kein Podcast. Können sie, weiß ich auch nicht.
Kann sich irgendwo sonst reinschieben.
Da so einen auf Podcast machen und dann nicht mal ein RSS-Feed machen. Das ist echt.
Ja. Okay, wahrscheinlich halt kriegen wir irgendwie fette Cashmoins in den Arsch geschoben.
Ja.
Ja, natürlich kriegen sie Geld dafür. Deswegen machen wir viele Sachen, macht man für Geld. Ja.
Ich find's trotzdem
apropos, wollen gut. Wir über Libera-Pecos reden?
Oder? Ja, ja, ja. Ich krieg da nämlich immer noch Geld. Und das ist echt traurig. Also,
nee, du kriegst doch nur Mail. Ja, du kriegst nur Mails, wo drin steht,
dass du jetzt 1 Euro würdest. 1 Euro mehr ja, Geld bekommen hast.
Nee, aber du kriegst das ja nicht. Das ist ja nur, sie schreiben dir die Mails, du hast das Geld ja schon gekriegt. Und das sind nur die Mails für, wenn alles so gelaufen wäre wie früher, hättest du diese Woche 1 Euro irgendwas gekriegt.
Echt? Mhm. Quatsch, oder?
Ja. Ja.
Ich habe die tatsächlich nicht gelesen.
Also. Ja, siehst du? Eindeutig. Das ist gut, dass wir im Podcast drüber reden.
Danke, dass mich da so aufklärt.
Ja, ja. Nee, also das wird dir nicht ausgezahlt, weil das hast du schon gekriegt. Ja.
Your Libera Pay Income ist
1-2 Euro irgendwas und dann steht aber, wie viel Geld du auf dem Konto hast. Das sind nur 0,0 irgendwas Cent. Also ich habe irgendwie 3 Cent. Ich habe 3 Cent auf meinem.
Nee, guck mal hier. Here is the breakdown of your income this week. Personal donations.
Ja, aber das ist alles das bekommen.
Ja, ja, ja. Und nun, wie viel Geld hast du auf dem Konto?
Mal gucken.
Nee. Steht auch in der Mail.
Nee.
Doch.
Nee.
In meiner steht das immer.
Ja. Aber ich dachte, das ist eine coole.
Nee, das werden Standard-Mails sein.
Nee, der Ingo bekommt eine eigene, die ist von Hand geschrieben, vom Mr. Liberapay höchstpersönlich.
Persönlich, warum? Genau. Warum bekommst du von Mr. Liberapay irgendwelche Sachen geschickt, aber ich nicht?
Weiß ich nicht.
Lies die E-Mail bis zu Ende, da steht, wie viel Kontostand du hast. Wie auch immer, also sie haben irgendwie einen neuen Zahlungsprovider.
You have zero in your account, na gut,
siehst du?
Tatsächlich
ja,
sagen.
Das, ja. Told you
null
so.
Ist relativ wenig. Also.
Ja, bei mir steht da irgendwie, ich habe da irgendwie 3 Cent. Ich weiß nicht, warum ich die nicht rausgekriegt habe. Keine Ahnung. Genau, sie haben jetzt irgendwie einen neuen Zahlungsprovider. Ich habe mir das aber jetzt auch noch nicht angeguckt, wie das funktioniert. Man muss sich da anmelden oder auch nicht. Ich habe es nicht ganz verstanden, ob sich nur die anmelden müssen, die was reingeben und die was rausholen wollen, nicht. Oder Ich bin nicht dazu gekommen. Also, wenn ihr euch das auch nicht angeguckt habt, dann können wir das auch erstmal so belassen.
Ja, ist alles ein bisschen seltsam. Niemand hat sich damit auseinandergesetzt, glaube ich, aber.
Ja, man musste halt erstmal so schnell reagieren. Und jetzt ist erstmal, ja, okay, wir gucken dann mal. Sie hätten halt auch oder könnten auch mal irgendwie eine große Mail schreiben, so, wir haben das jetzt gefixt und das ist das und das und müsst ihr tun. Kam halt auch noch nicht.
Also hier steht, aber dass ich.
Ich glaube, du kannst auch demnächst PayPal, kannst du demnächst zum Beispiel auch nehmen. Also entweder kannst du PayPal nehmen oder den anderen Provider, den sie eingebunden haben. Ich habe aber den Namen vergessen. Was steht wo?
Also hier steht, dass ich 25 Cent pro Woche erhalte. Aber dadurch, dass ich ja immer noch meine ganzen Giving-Sachen eingerichtet habe, das geht das dann wahrscheinlich auch wieder weg, oder?
Also, wenn siehst du das unter Ledger?
Bei Ledger steht, there were no transactions during this period.
Das heißt, du bekommst kein Geld, seit sie es umgestellt haben. Und alles andere ist sozusagen in der Vergangenheit vorher abgerechnet worden und das wird jetzt einfach noch angezeigt, bis, keine Ahnung, bis das sozusagen fertig, theoretisch fertig. Also, sie haben dir ja im Prinzip Geld für mehrere Wochen im Voraus gegeben und das sozusagen alles auf einen Schlag abgerechnet und jetzt zeigen sie dir halt noch irgendwie für die 10 Wochen, wo du noch Geld bekommen hättest, zeigen sie dir das halt an, du hättest jetzt diese Woche irgendwie so und so viel Geld bekommen. Und unter Ledger steht dann, wenn ich das richtig verstanden habe, halt, was du jetzt neu seit der Umstellung bekommen hast oder bekommst.
Okay, alles klar. Das ist schon echt traurig, Mann. Das war alles so toll. Wir hatten so eine gute Zeit mit Libera Pay.
Libera Pay war echt gut.
Ich fand die super.
Und jetzt ist
die kaputt. Waren best, die waren voll nett und so ein gutes Open-Source-Ding und so. Und eigentlich waren voll die coolen Typen, ja.
Können die ja auch nichts dafür.
Das ist doch scheiße. Und das heißt, vielleicht wird es dann irgendwie besser oder so? Was hast du gesagt?
Nee, also sie haben PayPal eingebunden als Zahlungsprovider und noch einen anderen und das muss man sich jetzt mal angucken und sich da eventuell dann anmelden bei dem und dann gucken mal, was die Gebühren sind und dann ist es entweder wieder gut oder okay, nicht mehr ganz so gut wie vorher, aber immer noch okay oder so. Ich meine, wenn du es per PayPal machst, da gehen auf jeden Fall Gebühren weg und das auch nicht wenig. Das will man eigentlich nicht.
Oder und mit das andere, Stripe haben sie jetzt noch.
Stripe, genau. Und da habe ich aber noch nicht, ich war kurz auf deren Webseite, ich habe es nicht ganz verstanden und hatte andere Sachen, waren wichtiger.
Naja, ist okay.
So, ja. Also müssen wir mal ausprobieren, dann können wir das vielleicht nochmal berichten. Okay, kommen wir zu den Picks. WordBrain Memex.
Oh, ja, genau. So gut. Ich habe vor vielen, vielen Monaten mal darüber geschrieben, wie ich gerne meine komplette Bookmarking-History durchsuchbar hätte. Und mittels Enterprise Waiting habe ich dieses Problem lösen lassen vom Internet. Und zwar gibt es ein Plugin, beziehungsweise das heißt, glaube ich, so Plugin, für Firefox und für Chrome. Das nennt sich Memex von WordBrain und die machen genau das. Die scrapen alle Webseiten, die du in den Bookmarks hast und in den, was auch immer, in den letzten Tagen halt durchgesurft hast und speichern alles lokal auf deinem Computer und senden es nicht in irgendeine Cloud-Scheiße oder so hoch, sondern du hast es dann einfach lokal durchsuchbar. Und wenn das mal nicht gewonnen ist, dann weiß ich auch nicht.
Voll gut.
Okay.
Und die haben eine Privacy Policy, wo drin steht, übrigens, wir schicken nichts ins Internet hoch, sondern alles bleibt bei dir lokal. Und so eine Privacy Policy, die lese ich gerne. Und man kann es einfach ausprobieren, man kann dieses Plugin halt runterladen und genau, dann seine ganzen Bookmarks importieren und dann kann man die durchsuchen mit Volltextsuche.
Wie verdienen die Geld?
Die haben so einen Cloud-Service, den du dir reinziehen kannst, damit du es irgendwie sharen kannst zwischen deinen Browsern und was auch immer für ein Quatsch. Ist mir auch egal eigentlich, ja. Wichtig ist quasi, dass diese eine App, die jetzt gerade in meinem Browser ist, einfach dort für immer bleibt.
Für immer bleibt und
für immer
funktioniert, ja.
Nee, die ist einfach fertig, ja. Weil die kann diese Sachen scrapen, kann es durchsuchbar machen, fertig.
Sehr gut.
Perfekt, genau. Jetzt haben die gerade irgendwie für die ersten 1000 Supporter gibt es 75% für ihren Cloud-Quatsch, aber wer will ihn denn bitte haben, ja? Scheiß auf Cloud, wenn du es einfach nur lokal in deinem Browser haben kannst. Wenn ihr genau, und das macht genau das Richtige. Es zeigt zum Beispiel, wenn du auf Google gehst, zeigst dann auf der rechten Seite an, übrigens, diese Sachen hast du ja alle schon mal angeklickt, vielleicht meinst du ja eins von denen. Und das ist ab und zu schon mal so.
Sehr gut. Ja, das ist doch cool.
Eine wunderbare Sache.
Okay. Dann OpenBSD, VMS.
Genau, wenn ihr OpenBSD nicht auf wie hieß das Ding? Microsoft irgendwas Go.
Tablet Go.
Microsoft Surface Go laufen lassen wollt, gibt's so einen kleinen OpenBSD Cloud Hoster, wo ihr irgendwie für, was waren das? 60 Euro pro Jahr eine VM bekommt. Mit OpenBSD. Und irgendwie so die üblichen halbes Gigabyte RAM und irgendwie 50 Gigabyte Disk. Und ein aktuelles OpenBSD.
Okay. Die sind cool, einfach die Leute?
Oder? Ja, ist einfach ganz nett. So ein kleiner Service halt. Wenn man jetzt nicht irgendwie zu einem der großen, weiß ich nicht. Und sie haben halt, die meisten von den Großen haben halt irgendwie nicht so einfach so ein OpenBSD einfach so, sondern da musst du das dann immer so ein bisschen selber hinkrebeln und über die Recovery-Konsole das installieren, was schon immer geht, ja. Aber ich meine, wenn man eh weiß, dass man OpenBSD will, kann man sich das ja vielleicht mal anschauen.
Okay. Was ja ganz lustig ist, die sagen, im Jahr werden 10 Euro kostet 60 Euro und 10 Euro gehen an die OpenBSD Foundation.
Genau.
Und oben sagen sie genau, wie viel sie gespendet haben. Ja. Das ist lustig.
Das ist ganz nett, ja.
Dann kann man relativ gut sehen, wie hart ausgelastet die Boxen sind. Wie hart sie overprovisioniert sind. Ja, cool. Ist ja auch cool, dass es auch so kleine Sachen gibt noch. Sieht auch echt so richtig abgefuckt, Alter, aus.
Ja. Das ist schon so ein bisschen, ich finde das gut.
So ein bisschen wie so eine Manpage.
Genau.
Ja, lustig. Nee, ich finde es cool. Auf jeden Fall. Kann man unterstützen. Ich meine, 60 Euro im Jahr ist jetzt echt nicht so richtig viel. Ja.
Okidoki. Dann Konferenz.
Ah, genau. Conference Call for Biz. Und zwar, manchmal hat man entweder das Bedürfnis oder die Notwendigkeit, in den Conference Call zu sein, obwohl man gerade keinen hat.
Das Bedürfnis hat man nie, oder?
Je nachdem. Also zum Beispiel, keine Ahnung, du musst so tun, als würdest du arbeiten und sagst dann, ja, sorry, ich bin gerade in der Konferenz und dann machst du das an und dann kommen so die typischen Konferenz-Sachen. Zum Beispiel so einer so, ja, irgendjemand schreibt dir gerade auf seine Tastatur, kann bitte aufhören? Kann bitte sein Mikrofon muten? Und dann so, ja, ich verstehe dich ganz schlecht. Hier sind diese Spreadsheets. Können Sie mir die Spreadsheets nochmal per E-Mail schicken? Oh, das ist so schön. Das ist ein Kunstprojekt. Sehr schön. Auch so ein bisschen zum Abschalten. Ja. Einfach zum Entspannen. Okay. Braucht man aber Ton zu. Warte.
Was ist nicht alles?
Ton.
Ja. Sehr schön.
Sehr, sehr gut. Gitti?
Wie wird's denn ausgesprochen? Weiß ich nicht so genau.
Gitti.
Ich würde mal auf Gitti tippen, aber was es ist, ist so ein kleiner Git-Server in Go. Ist im Prinzip so ein GitLab, aber halt ohne den ganzen Hassle von ich muss jetzt ein GitLab aufsetzen und ist kompliziert und mühsam. Das halt,
aber leider auch ohne CI, oder?
Leider halt ohne CI, das ist korrekt.
Sad.
Dafür ist es halt irgendwie hat fast keine Requirements und würde irgendwie auch auf dem Raspi laufen und so. Das
gleich neben der Nextcloud einfach.
Genau. Das Go ist, gibt es halt irgendwie für alle Architekturen so ungefähr und es ist halt super einfach sich aufzusetzen, das habe ich jetzt mal gemacht, habe mir da irgendwie noch ein hingehackt, dass ich über Let's Encrypt ein Zertifikat bekomme. Hätte sogar irgendwie so ein Let's Encrypt-Dingsy drin. habe ich jetzt irgendwie nicht genommen, weil ich so ein bisschen ein Nicht-Standard-Setup habe.
Hätte es wahrscheinlich nicht direkt funktioniert.
Hätte vermutlich nicht funktioniert, darum habe ich selber gebastelt. Aber jetzt funktioniert es halt einfach. Und jetzt habe ich hier angefangen, meine, weil das wollte ich schon lange mal machen, so gewisse Repositories, die ich an anderen Orten habe, zu mirren. Jetzt habe ich da so ein schönes Backup zu Hause, was immer ganz praktisch ist, wenn man nicht Dinge verlieren will. Weil man bei diesen Services halt nie so genau weiß, wie lange sie noch da sind. Oder ob sie plötzlich eines Tages sagen, ja lol, war schön.
Das war's. Leider machen wir jetzt nur noch Microsoft-Produkte.
Genau, TFS. Oder so. War doch Microsoft TFS, Team Foundation Server?
Nee. Ich glaube, Microsoft hat GitHub gekauft.
Ja, das auch, ja. TFS.
Das war meine Anspielung.
Ah.
Gitty heißt es. Ja. Gitty.
Genau, und das habe ich ein bisschen damit
rumgespielt. Es gibt ein YouTube-Video, ich verlinke das mal.
Habe ich ein bisschen damit rumgespielt, kann ich empfehlen. Ist echt einfach zu hosten. Also ist echt so halt eine Config-Datei, wo du so ein bisschen Dinge einstellen kannst und sagen kannst, was du so haben willst. Super convenient, hat einfach funktioniert.
Das ist super nice, sind die besten Sachen.
Und es sieht ganz okay aus. Also sieht halt nicht nach Software von 1980 aus, sondern sieht halt so ein bisschen modern aus. Und was will man mehr?
Einen Volkswagen.
Ich hätte gerne dieses GitLab CI-Zeug irgendwo anders noch.
Das wäre ganz geil.
Ja. Volkswagen fände ich aber auch gut.
Genau, ein Volkswagen. Und zwar ist das so ein Tool-Dingsy, was detected, wenn die Tests auf einem CI-Server laufen und sie dann passen lässt.
Ah, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Wir hatten das, glaube ich, schon mal.
Weiß ich nichts.
Sehr gut.
Das ist auch schon ein bisschen älter. Irgendwie das.
Binärgewitter. Hier, es gibt Volkswagen vor Xcode, wenn du das brauchst.
Sehr schön. Da hatten wir es. Ja, auf jeden Fall. Ist mir wieder mal so über den Weg gelaufen. Fand ich sehr lustig. Habe ich gedacht, pick ich nochmal. Vielleicht haben wir das schon mal gehabt. Das kann gut sein.
Wir hatten, glaube ich, nur das Xcode-Plugin. In 133, also vor nicht allzu langer Zeit. Oder? Wie viel sind wir jetzt? 200, oder?
209.
Das ist vor anderthalb Jahren.
Tja. Sehr schön.
Okay, dann, Felix, war das letzte Woche irgendwie so ein kleines Dingsy, wo man eine SIM-Karte reinsteckt und was dann irgendwie WLAN macht.
Genau.
Und ich habe auch so eins, weil, wie gesagt, ich habe, das ist ja gerade die einzige Möglichkeit, hier Internet zu haben, sozusagen über LTE. Und da habe ich mir auch so ein Ding geholt. Und zwar, ich habe eins von Netgear, eine Netgear AirCard, hier die AC790, was auch immer. Ich habe halt geguckt, gut, dass die jetzt Akku hat, brauche ich nicht unbedingt, die hängt die ganze Zeit am Strom sozusagen, weil ich brauche die ganze Zeit Internet und nicht nur auf, weiß ich nicht, am Strand oder so. Dann, aber auch dafür kann man es halt ganz gut benutzen.
Das ist halt, das finde ich halt echt ein geiles Feature, dass du das Ding halt einfach in deinen Rucksack wirfst und du hast halt einfach dein Wi-Fi dabei.
Ja, genau. Also der bucht sich ins LTE-Netz ein und macht halt auch Wi-Fi, hat auch so ein kleines Display, wo er halt sagt, okay, was ist es für ein Wi-Fi, wie heißt es und was ist das Passwort? Du kannst es aber auch ausstellen, kannst sagen, dass es nicht anzeigen soll, damit nicht einer einfach so schnell drauf guckt und sich gleich bei dir einklingt sozusagen. Aber ich meine, wenn du, weiß ich nicht, am Konferenztisch sitzt oder am Strand bist und das mal schnell allen zeigen willst, dann ist es natürlich ideal, wenn es da steht. Klein, leicht, funktioniert. Ich habe halt geguckt, dass ich eins habe, was viele LTE-Bänder unterstützt und halt auch ein bisschen schneller ist. Ich habe mir jetzt deins nicht so genau angeguckt. Also das hier kann zumindest LTE bis 300 Megabit Download und 50 Upload.
Ja, deswegen habe ich mich für ein etwas teureres entschieden. Es gibt auch von Huawei welche schon für 70 Euro. Das ist jetzt eher eins hier, was 150 kostet.
Boah,
und so was viel, das und was das auch kann, was mir auch wichtig war, weil ich nicht wusste genau, ob das ausreicht, wenn ich es hier einfach ins Haus schmeiße. Es kann Antennen anschließen. Also du kannst eine LTE-Antenne dran stecken. Und ich habe gedacht, naja, eventuell muss ich da halt hoch und eine LTE-Antenne auf mein Dach packen und dann schließe ich die Dinger da an. Brauchte ich jetzt zum Glück nicht, weil die Verbindung auch ohne sehr, sehr gut ist. Aber deswegen habe ich mich für diese Variante entschieden.
Warum hast du nicht so ein OpenWRT einfach mit einem UMTS-Karte USB genommen?
Ja, weil ich das hätte bauen müssen und da hatte ich keine Lust drauf.
Das ist ein valider Punkt.
Fair, würde ich sagen.
Dafür habe ich einfach gerade keine Zeit.
Okay.
Natürlich. Hätte man machen können.
Hätte.
Es hätte auch einen USB-Stick gereicht, den du an die Fritzbox anschließt. Geht auch, aber ich habe dann gedacht, tatsächlich, ach ja, so ein Ding, was man vielleicht dann wirklich mit Akku mal mitnehmen kann. Ganz nett, kann man vielleicht brauchen. Und deswegen ist es halt das Ding geworden. Und wie gesagt, es gibt noch teurere Modelle davon, die dann halt 600 oder sogar 1000 Megabit pro Sekunde machen können. Die werden dann halt immer teurer. Das
ist ein Internet, noch schneller auch aufbrauchen, so richtig, das ist echt super praktisch.
Wenn es überhaupt so schnell
kriegt. Die Frage ist halt echt, was dein Use Case dann ist. Wenn du es so benutzt, wie du jetzt, wo du dein ganzes Internet drüber irgendwie haben musst.
Deswegen wollte ich 300 haben, genau.
Dann willst du schon ein bisschen mehr, aber...
Genau, deswegen habe ich, wie gesagt, eins, wo man Antennen zur Not anschließen kann und halt was 300 Mbit gibt. Ja.
Deswegen ist es bei mir das geworden. Für ein bisschen Google Maps und mal irgendwie nachschauen, ob das Restaurant, wo man reingehen will, gute Bewertungen hat, ja, braucht man jetzt nicht unbedingt.
Und, ach so, was das Ding auch noch kann, du kannst damit auch dein Handy aufladen. Also wenn dein Handy mal alle ist und du hast aber den als Akku mit, kannst du dein Handy damit laden.
Cool. Hat es USB-C?
Das fand ich auch cool. Was?
Hat es USB-C?
Weißt du was? Nee, das ist...
Lame.
Nee, das, der eine Hörer hätte USB-C. Der hat hier so einen USB, den USB 3, diesen doppelten.
Okay. Ach so, dieser komische Arschlochstecker, den keiner haben will eigentlich.
Ja, du kannst ja auch immer den normalen USB.
Ja, du kannst den normalen nehmen.
Den Mikro nehmen, genau. Aber du kannst auch den dicken nehmen. Okay. Dann kann er wahrscheinlich schneller darüber laden oder irgendwas.
Ja. Okay.
Also das nur für Leute, die vielleicht noch ein bisschen mehr. So genau habe ich mir deinen jetzt nicht angeguckt. Wollte ich bloß vielleicht mir auch nach längerem Hin und Her dann den hier überlegt hatte, nochmal sagen, warum ich mir den ausgesucht habe. Ja. Und bisher, also läuft jetzt seit einem Monat durchgehend, macht Internet, tut, was es soll.
Ja, das ist doch okay. Ja.
Gut. Und dann sind wir schon am Ende dieser Sendung. Und ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Pass auf euch, auf Spaß.
Am Gerät.
Bis zum nächsten Mal. Wir, wie gesagt, melden uns wahrscheinlich auf Twitter oder ihr merkt einfach, wenn wir wieder da sind.
Genau. Wenn wie bei einem richtigen Podcast das Ding halt einfach so im RSS-Feed auftaucht und vom Client runtergeladen werden kann.
Genau. Manchmal ist der erste Release ein bisschen kaputt, wie beim letzten Mal, aber wir können
vielleicht
ja
so. Brauchen wir so ein Release, also wir brauchen quasi zwei Pipeline, einfach die Testing.
Nee. Nee, es ist vorgesehen, dass du einen neuen Release machen kannst und genauso machen wir das auch.
Ja, aber die Sache ist ja, und dass Leute nicht den neuen Release dann hören, sondern das erste, was
sie die bekommen. Die guten Clients die machen das tatsächlich, löschen diese Version, die erste, und laden sie neu runter, weil sie gemerkt haben, oh, da ist was Neues.
Also Antennapod
nur
das bestimmt nicht.
Ja, ich sage, also das weiß ich nicht, aber die guten Clients machen das. Nur die Arschloch-Clients sozusagen oder die doofen Clients, die laden die erste Datei und lassen es dann. Aber die guten sollten merken, oh, da hat sich was verändert. Ich lade die Datei neu, weil derjenige, der den Podcast gemacht hat, der will das so. Ja.
Na gut.
Also wir haben das serverseitig alles implementiert.
Genau, wir können das.
Was die Clients damit machen, das habe ich leider nicht in meiner
Nur Hand. Ihr könnt es nicht.
Ja, also deswegen tut mir leid, wenn da die ersten anderthalb Tage so eine Stereo-Version war. Das, ja.
Kann sich mal eine Runde schlecht fühlen jetzt.
Und dann ist halt mit LTE uploaden, das dauert halt immer dann eine Weile und dann, naja, hatte ich keine Lust, das nochmal zu machen und war dann erst wieder auf Arbeit und hab das dann da hochgeladen. Das ging dann doch ein bisschen schneller. Gut.
Sehr schön.
Also, bis zum nächsten Mal.
Tschö.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.